Herzlich willkommen beim Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian über das Universum sprechen. Mit Ruth.
Und Florian.
Hallo. Heute klingt es vielleicht ein bisschen anders, weil ich nicht da bin, wo ich sonst bin. Ich sitze heute in Krems an der Donau und blicke über ein Panoramafenster über die Stadt.
Bist du in deinem Schloss oder was machst du in Krems?
Genau, im berühmten Kremser Schloss. Nein, das haben wir letzte Folge schon davon gehört, dass Ewe ja auch Wissenschaftskommunikation studiert an der Uni Krems. Und das ist so ein Studium berufsbegleitend, also modular. Das heißt, da gibt es immer wieder so eine Woche, wo was stattfindet im Studium. Und dann ist halt dazwischen quasi Selbstarbeit und dann ist wieder so eine Modulwoche. Und die sollten eigentlich im Präsenz stattfinden an der Uni in Krems, aber haben bis jetzt nie im Präsenz stattgefunden. Und das ganze Studium ist jetzt schon das dritte Semester. Und jetzt ist das erste Mal so eine Präsenzwoche. Und darum sind wir jetzt eine Woche nach Krems gefahren, weil ich kann ja auch von hier arbeiten. Und damit wir halbwegs uninah wohnen, haben wir uns da so ein Häuschen, Ferienhäuschen am Kreuzberg oberhalb der Uni genommen. Und da ist ein schönes Panoramafenster mit Blick auf die Donau, mit Blick auf die Uni, mit Blick auf die Stadt. Und da schaue ich jetzt raus.
Ja, das ist doch ideal, um über das Universum zu plaudern, oder?
Ja, das Universum ist
ein Weitblick tut da immer gut.
Ja, ein bisschen neblig ist heute das Universum, also recht weit sehe ich nicht. Also das Stift Göttweig, auf das ich auch blicken würde, ist im Nebel verschwommen. Nicht
das
zu sehen.
Das ist halt November. Ja. Da kommt man nicht aus. Es ist in Wien genau das Gleiche. Gestern war super schön und sonnig, aber heute ist es Nebelsuppe.
Ja, also falls es heute ein bisschen anders klingt, der Raum hier ist sehr, sehr groß und sehr leer eingerichtet, also es kann ein bisschen hallen, also nicht wundern, es wird vermutlich auch ein bisschen eine kürzere Folge werden als sonst, weil ich dann auch bald wieder nach Wien muss zum nächsten Auftritt und du auch noch was zu tun hast und wir haben tatsächlich keinen anderen Termin gefunden vor der nächsten Ausstrahlung als diesen Tag heute, also gibt's eine kurze Folge, die aber deswegen nicht weniger schön sein muss.
Ich freue mich schon sehr auf das Thema, das du vorbereitet hast.
Ja, ich habe, also willst du mir sagen, dass du Astronautin bist oder?
Nein.
Okay, also bist du Astronautin, du willst das nicht sagen.
Es ist noch ein Geheimnis. Ich habe einen Brief von der ESA bekommen und ich darf nicht drüber reden. Nein, überhaupt nicht, nein, nix, keine Neuigkeiten. Okay,
gut, dann können wir das gleich abhaken für den Anfang. Mhm. Und ja, ich habe, wie gesagt, eine ganz, ganz kurze Einleitung, also eigentlich nur eine, ich muss nur kurz eine andere Einleitung erzählen. Ich habe letztens vor ein paar Tagen Jasmin und Lorenz getroffen.
Ah, Bugtails.
Genau, das war von unserer Bugtails-Spezial-Crossover-Folge und es war in Göttingen am Wochenende eine Veranstaltung, da wurde ein Wissenschaftskommunikationspreis verliehen, also nicht an mich, ich stand noch keine Gefahr, dass ich ihn bekomme, also da ging es um Life Science, Lebenswissenschaften und ich war mit meinen Science-Busters-Kollegen dort, wir waren so das Showprogramm bei der Verleihung, aber Jasmin war nominiert und Lorenz war auch dort und dann haben wir halt nach der Preisverleihung noch ein bisschen geplaudert und sind im Hotel rumgesessen und es war sehr nett, wollte ich nur sagen. Und soll ja schöne Grüße ausrichten.
Mm, vielen Dank. Ja. Vielen, vielen Dank.
Also, wenn ihr das noch nicht wisst, dann hört euch doch die Special Bugtails Crossover Folge an. Da geht es um Tiere im Planetarium und hört euch auch den Bugtails Podcast an. Der ist immer noch so hervorragend wie damals, als wir ihn das letzte Mal empfohlen haben. Und ich habe in der Zwischenzeit auch das neue Buch von Jasmin gelesen, Mauersegler. Das ist wirklich, es ist extrem cool. Es geht um Wissenschaft, es geht um Wissenschaftsbetrug, ist aber eigentlich nicht das eigentliche Thema. Eigentlich geht es darum, wie man mit sehr schweren Krisen klarkommt. Also ein Roman über, ja, wie man, wenn einem was wirklich, wirklich, wirklich Fieses passiert, wie man da doch irgendwie durchkommt. Aber auch mit wissenschaftlichen Themen. Also sehr gutes Buch, habe ich jetzt gestern gerade ausgelesen.
Das klingt super spannend. Ich glaube, das muss ich auch lesen.
Ja, mach das, mach das. Ja, also ich wollte nur sagen, sonst vergesse ich dir schöne Grüße auszurichten. Und deswegen, ich habe noch ein paar andere Sachen.
Ja, das war super. Mir hat die Folge auch wirklich viel Spaß gemacht. Ja. Das war auch ein super Thema. Also hört euch das an. Ich glaube, es ist spannend geworden.
Genau. Also ja, die habe ich getroffen und das war sehr nett. Ich habe auch den Hund getroffen, also einen der Hunde, der war auch sehr lieb. Und auch so, ich weiß nicht gerade, welche Rasse das war, aber so ähnlich wie der Hund von Helmut, unserem Science-Busters-Kollegen Woody, der Wissenschaftshund. Und Und ja, Lux war, glaube ich, also, das ist der Hund von Jasmin. Ich glaube, der war genauso doof wie Woody. Also extrem lieb.
Ich wollte gerade sagen, Woody, der Wissenschaftshund, ist jetzt eine beschönigende Bezeichnung.
Ja, also es ist sowohl der Hund von Jasmin als auch der Hund von Helmut, der auch immer ab und zu bei den Science Buster Shows im Fernsehen mit auftritt, ist der liebsten Hunde, die ich kenne, aber halt auch sehr, sehr dumm.
Sie sind halt einfach aufs Schnellsein gezüchtet worden. Das sind diese Laufhunde, Whippets heißen.
Genau, ja. Ja. War übrigens gestern im Fernsehen. Gestern war Folge 100 der Science Busters im Fernsehen.
Voll, ja. Ist schön geworden, oder?
Da konnte man Woody wieder sehen, wie er an seiner Aufgabe gescheitert ist.
Scheitert, grandios, aber trotzdem. Ja. Nein, Woody ist wirklich, also ich bin ja nicht so der Hundemensch, muss ich offen zugeben. Also im Grunde bin ich überhaupt nicht der Hundemensch. Ich habe panische Angst vor Hunden. Und Woody überhaupt kein Problem, null, nichts, keine Angst auslöse, weil er einfach so ein Süßer ist und so. Ist auch so ein ruhiger Hund irgendwie, komischerweise, obwohl er so ein Rennhund ist, hat er irgendwie so eine friedliche Ausstrahlung,
finde ich. Das stimmt, ja. Lässt sich nicht stressen.
Und er hat immer das beste Outfit von allen Science-Busters an, finde ich.
Ja, da kann sich's leisten, nur mit einer Krawatte bekleidet rumzulaufen. Absolut. Wenn wir das machen würden, wird es nicht so gut ausschauen.
Sein Herrchen könnte sich es vielleicht auch leisten, wer weiß, aber anderes Thema. Ja. Was sind denn deine Themen heute?
Ja, genau, also ich wollte eigentlich nur das noch erzählen, dass ich dir schöne Grüße ausrichten soll. Ich habe eine ganz winzig kurze Einleitung oder eigentlich eher Nachtrag. Wir haben ja vor 2 Folgen über Trojaner gesprochen, die Trojaner-Asteroiden.
Also genau, bei der Lucy-Folge.
Genau, also diese Art von Asteroiden, die sich eine Umlaufbahn mit ihrem Planeten teilen. Und da wird eine Raumsonde demnächst die Trojaner-Asteroiden des Jupiter untersuchen. Erstmals werden wir die aus der Nähe sehen. Und wir haben da in der Folge allgemein über die Dynamik der Trojaner gesprochen und was die so interessant macht. Und ich habe auch erwähnt, welche Planeten im Sonnensystem alle bekannte Trojaner-Asteroiden haben. Und dabei auch erwähnt, dass die Erde einen Trojaner-Asteroid hat. Was immer noch stimmt, aber es ist ein neuer dazugekommen. Wir haben einen zweiten Erdtrojaner entdeckt.
Tatsächlich?
Ja. Im Januar diesen Jahres ist entdeckt worden. Jetzt ist die entsprechende Publikation dazu entschieden. Die entsprechende Publikation ist erschienen, nachdem vermutlich entschieden wurde, dass sie erscheinen kann, weil alles richtig ist darin.
Zuerst entschieden, dann erschienen.
Ja. Genau, also der Asteroid heißt 2020 XL5 und
es ist X-Large.
Es ist einfach die Namenskonvention und das XL sagt dir, in welchem Monat der entdeckt worden ist im Jahr. Aber ich möchte jetzt gar nicht so lange mich damit aufhalten. Ich wollte einfach nur sagen, es gibt einen zweiten. Was interessant ist, dass es eher ein temporärer Trojaner ist. Also wenn man sich die Bahn von dem anschaut, dann kann man ja mit einiger Sicherheit die vergangene und auch die zukünftige Entwicklung berechnen am Computer und stellt sich raus, dass der erst seit dem 15. Jahrhundert als Erdtrojaner existiert. Also der ist vorher auch in der Nähe der Erdbahn rumgeflogen, aber so diese wirklich Trojaner-Konfiguration, die hat er erst seit dem 15. Jahrhundert und wird sie nur unter Anführungszeichen für die nächsten paar 10.000 Jahre behalten.
Mhm. Na, das ist kurz. Aus dem Sonnensystem.
Ja. Genau. Aber wie gesagt, noch momentan ist er ein Erdtrojaner. Also wir haben jetzt 2 von den Dingern. Also wir haben wahrscheinlich sehr, sehr viel mehr, aber wir kennen halt 2 davon.
Und sind die beide im gleichen Lagrange-Punkt?
Das sind beide L4-Trojaner, also vorlaufende Trojaner.
Sehr interessant.
Genau.
Ja. Wir heißen den neuen Trojaner offiziell auch vom Universum herzlich willkommen in unserem Sonnensystem.
Genau. Schöne Grüße. Und das war schon die Einleitung. Jetzt kommt eine Geschichte, die, ich weiß nicht, inwieweit du davon gehört hast, die ist so ein bisschen in den Medien gelaufen. Zum Glück nicht so viel, wie ich es mir befürchtet hatte. Es geht um Pluto.
Juhu, wieder mal.
Genau, ja, und wieder mal ist das richtige Wort, weil es eigentlich nicht um Pluto an sich geht, also nicht um neue wissenschaftliche Erkenntnisse, was diesen faszinierenden Himmelskörper angeht, sondern wieder einmal gibt's Leute, die vorgebliche Gerechtigkeit einfordern und sich bemühen, dass Pluto doch bitte ein Planet sein muss. Ja, das ist, ich weiß nicht, inwieweit du diese ganze Kontroverse verfolgt hast.
Naja, am Rande.
Ja. Also ich nehme an, ich brauche jetzt nicht die große Geschichte zusammenfassen, aber Pluto wurde 1930 entdeckt und ist bis 2006 als Planet des Sonnensystems geführt worden. Und dann 2006 hat sich die Internationale Astronomische Union auf eine neue Definition des, oder nicht eine neue, erstmalig überhaupt auf eine offizielle Definition des Begriffs Planet geeinigt. Und nach dieser Definition ist Pluto eben kein Planet mehr, womit eigentlich ja die allermeisten Astronomen und Astronomen gut leben können, bis auf ein paar, und die probieren seit Jahren, seit damals immer und immer wieder irgendwo ja was zu tun, damit Pluto dann doch ein Planet wieder sein kann. Das sind
das ist die Volksfront von Plutonia, oder?
Ja, so ungefähr. Also es sind vor allem Amerikanerinnen und Amerikaner. Die haben da so eine ganz spezielle Beziehung dazu, weil der ja von einem Amerikaner entdeckt worden ist. Und das ist ja wirklich absurd. Da gibt es ja wie so Bundesstaaten in den USA, wo es ein Gesetz gibt, dass wenn Pluto drüber fliegt, dann ist er wieder ein Planet. Ja, also die haben das quasi so für sich. Ich vergesse immer, ob's Idaho war oder ein anderer mit I, einer mit I war es. Ich glaube, es war Idaho. Bin mir nicht ganz sicher. Aber die haben beschlossen, wenn Pluto bei uns, ist er ein Planet. Also wenn er da drüber fliegt, ist er ein Planet. Zumindest für die Leute in Idaho oder dem anderen Bundesstaat mit I. Und ja, also ich bin da, wer meine Arbeit ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich da kein großer Fan davon bin, der Pluto per Zwang zum Planet zu machen, und bin auch kein großer Fan von diesen ganzen, ja, wie ich ein Kind war, war Pluto noch ein Planet und deswegen muss Pluto noch ein Planet sein und Gerechtigkeit. Bist du jemand, der so ist? Wir haben das gar nicht geklärt. Hätten wir klären müssen, bevor wir diesen Podcast gestartet haben. Gehörst du zur Pluto muss ein Planet sein Fraktion?
Drum bin ich so ruhig die ganze Zeit. Nein, überhaupt nicht. Das geht mir ehrlich gesagt vollkommen am vorbei. Nein, ich finde es eigentlich gut, dass er kein Planet mehr ist, weil er halt einfach wirklich nicht reinpasst. Und solange er noch ein Planet war, war es mir auch recht. Also ich habe keine starken Gefühle da in die Richtung gehend. Ja.
Das ist die beste Einstellung zu dem Ganzen. Also einmal kurz, vielleicht wirklich, wer sollte es jemand noch nicht mitbekommen haben, warum kommt man überhaupt auf die Idee zu sagen, Pluto ist kein Planet? Ja, also Pluto ist der damals war er der äußerste Planet des Sonnensystems, also Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun. Das ist die Reihenfolge, Abstand zur Sonne, und dann hintendran kam noch Pluto, und das hat wirklich nicht reingepasst. Ja, also es waren so die Gesteinsplaneten mit fester Oberfläche, eher klein, Merkur, Venus, Erde, Mars waren nah an der Sonne dran, und weiter hinten Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, die großen Planeten, Gasplaneten ohne feste Oberfläche. Und das ist auch durchaus sinnvoll, dass das so ist, weil nach allem, was wir über die Entstehung von Planeten wissen, ist es absolut natürlich, dass sich diese Ordnung einstellt, dass die Gasplaneten weiter draußen sind, die kleinen Planeten näher dran. Da gibt es solide physikalische, astronomische Gründe, warum ein Sonnensystem so entsteht. Und dann ist halt draußen dieser Winzling, ja, gesessen, Pluto, kleiner als alle anderen Planeten, mit einer Umlaufbahn, die sich deutlich von den anderen Planeten unterschieden hat. Also der hat nie so ganz reingepasst. Und als er damals entdeckt wurde, hat man eigentlich auch einen Planeten gesucht. Also man hat aus diversen Gründen, ich verlinke einen Artikel, wo ich das genauer ausführe, aus diversen Gründen gedacht, es müsste hinter Neptun noch ein Planet sein. Diese Gründe haben sich dann lange später als nichtig herausgestellt. Also die Gründe gab es gar nicht. Aber damals hat man eben gedacht, da muss noch einer sein. Und dann hat man eben Pluto gesehen und hat gedacht, okay, das ist er. Und deswegen ist Pluto halt von Anfang an als Planet geführt worden. Auch als man dann festgestellt hat, der ist viel, viel kleiner, als wir gedacht haben, dass der Planet sein soll. Und der verhält sich ganz komisch, aber ja, so wie es halt wir Menschen sind, dann war er ein Planet und dann jetzt haben wir das so, jetzt lassen wir das so. Ja. Mhm. Warum sollte man das ändern? Und dann hat man aber immer mehr rausgefunden über die Gegend, hat festgestellt, da ist nicht nur Pluto, sondern Pluto sitzt inmitten eines Asteroidengürtels, ja, des Kuipergürtels, wo man ab den 1990er Jahren die ersten anderen Asteroiden dort entdeckt hat und immer mehr entdeckt. Wir wissen heute, dass der Kuiper-Asteroidengürtel viel, viel umfangreicher ist als der Asteroidengürtel zwischen den Umlaufbahnen von Mars und Jupiter. Wir wissen, dass da auch viele größere Objekte drin sitzen, und dann hat man eben auch wirklich große Asteroiden gefunden, unter anderem einen, der heute Eris heißt, der ja annähernd so groß und zum Teil, also man war sich nicht ganz sicher damals, ist er jetzt größer als Pluto oder ist er minimal kleiner. Heute wissen wir ja, der ein paar Kilometer Meter, glaube ich, ist Eris kleiner, wenn ich mich nicht ganz täusche. Aber
ich erzähle den Kindern immer noch, dass der sogar größer ist
als Blut. Nein, also es ist tatsächlich. In der Vergangenheit. Nein, das hat man erst vor einer völlig allzu langer Zeit rausgefunden durch Sternbedeckung. Aber es ist wirklich, also es geht um Kilometer und ich glaube, massenmäßig ist Eris sogar größer, wenn ich mich nicht täusche. Also schwerer. Also man kann sie im Wesentlichen als gleich groß bezeichnen. Verstehe. Macht man nichts falsch.
Ich habe noch eine Frage.
Bitte.
Eigentlich, die mir gerade eingefallen ist und die ich mir schon oft gestellt habe und bis jetzt immer zu faul war, selber nachzuschauen. Was genau ist der Unterschied zwischen dem Kuiperbelt und der Oortschen Wolke?
Du stellst Fragen. Nein, also tatsächlich, die Oortsche Wolke ist erstens viel, viel weiter weg. Also die Oortsche Wolke, da reden wir so über Abstände von so 100.000 astronomischen Einheiten Minimum. Ja, also alles so, so paar 10.000 bis ein paar 100.000 astronomische Einheiten, also der 100.000-fache Abstand zwischen Erde und Sonne, das ist so die Distanz der Oortschen Wolke. Der Kuiper, oder eigentlich heißt es offiziell Kuiper, habe ich auch mal lange recherchiert, bis ich das rausgefunden habe, dass der Kerl sich Kuiper ausgesprochen hat, also der Kuiperbelt, nach dem holländischen, amerikanischen Astronomen Gerard Kuiper. Das ist so ein Asteroidengürtel, der ist fängt hinter der Bahn von Neptun an und geht so, ja, ungefähr, ja, wie weit wird der gehen? So 40, 50 astronomische Einheiten weit raus. Und das sind so die Objekte, die bei der Entstehung des Sonnensystems einerseits da rausgeschleudert sind aus dem inneren Bereich. Andererseits sind das einfach Objekte, da ist halt, das ist der äußere Rand der Scheibe aus Gas und Staub, wo die Planeten entstanden sind. Und je weiter weg was von der Sonne ist, desto langsamer bewegt sich das Zeug und desto mehr Platz ist natürlich auch, wenn du weiter weg bist. Also deswegen war da sehr viel Zeug, das sich sehr langsam bewegt hat und wo sehr viel Platz zwischen dem Zeug war. Und das ist deswegen einfach nie groß angewachsen. Also das ist halt irgendwie so die
zusammengeklumpt.
Genau, also da ist halt aus dem Staub, ist halt schon im Lauf der Jahrmillionen, Jahrmilliarden sind halt so Asteroiden, große Brocken, ein paar hundert Kilometer, ein paar tausend Kilometer, vielleicht ein bisschen über 1000 Kilometer so, ist angewachsen, aber für mehr hat es nicht gereicht. Da ist einfach, da ist zu viel Platz zwischen den Objekten, die bewegen sich zu langsam, die kollidieren zu selten, da ist es nicht wie im inneren Sonnensystem, da ist nichts Großes draus geworden. Und deswegen hängt das Zeug da immer noch rum. Und der Unterschied ist, zur Oortschen Wolke ist, das ist so ein fließender Übergang. Also hinter dem Kuipergürtel kommt die sogenannte Scattered Disk. Also die, ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Begriff dafür gibt, die gestreute Scheibe. Das ist, der Eris zum Beispiel, ist eigentlich ein Objekt der gestreuten Scheibe und kein Objekt des Kuipergürtels. Ja, weil der ist weiter weg und das sind wirklich die Objekte, die dann durch gravitative Störungen rausgeflogen sind. Ja, die sind da aus dem Kuipergürtel oder aus dem inneren Sonnensystem rausgestreut worden. Was man auch daran sieht, dass die Teil oder tendenziell immer sehr viel exzentrischere Bahnen haben und sehr viel stärker geneigte Bahnen haben. Ja, und diese gestreute Scheibe geht dann, also da unser Wissen über die Objekte da so weit draußen ist lückenhaft, so viele haben wir da noch nicht gefunden, aber das geht dann über diese gestreute Scheibe so langsam in die, ja, so innere Oortsche Wolke, dann kommt die äußere Oortsche Wolke und die durchschnittliche Bahnneigung der Objekte wird immer größer und immer größer. Das heißt, der Kuipergürtel, es ist noch halbwegs eine Scheibe und diese Scheibe fasert dann vereinfacht gesagt nach außen aus, bis sie dann zu einer Kugelschale wird, die das gesamte Sonnensystem umgibt, wenn man sich das irgendwie vorstellen kann. Und diese Kugelschale, das ist eben die Oortsche Wolke, die natürlich auch keine Kugelschale im eigentlichen Sinn ist, sondern die besteht einfach aus den Billionen Objekten, die halt wirklich in der extrem chaotischen Phase ganz zu Beginn der Planetenentstehung wirklich so weit rausgeschleudert worden sind, dass sie sich halt dann an den alleräußersten Rändern der gravitativen Einflusssphäre des Sonnensystems aufhalten. Also da sind die ganzen eisigen Kometenkerne und alles, was da sonst noch so rumfliegt. Also die sind ja alles das, was die Sonne so gerade noch festhalten kann mit ihrer Gravitationskraft. Ja, der Rest ist schon längst irgendwo im interstellaren Raum verschwunden, aber alles, der ganze Rest hält sich halt noch da außen auf und das ist die Oortsche Wolke. Also es ist eh so ein fließender Übergang, aber dass da draußen Oortsche Wolke, gestreute Scheibe, das ist eher Zeug, das da durch Gewalt hingebracht worden ist, und der Kuipergürtel, das ist eher noch so der Übergangsbereich, so die Randzone der ehemaligen Scheibe, wo Planeten entstanden sind oder halt da gerade nicht entstanden sind.
Und das ist auch mehr oder weniger durch die Bahn des Pluto definiert, ne? Weil der schwankt ja auch zwischen 30 und 50 astronomischen Einheiten,
so ungefähr,
in seiner Bahn um die Sonne.
Ja, also es ist ungefähr, also es geht noch ein bisschen weiter raus, aber Pluto spielt tatsächlich eine wichtige Rolle im Kuipergürtel. Also Pluto ist das größte bekannte oder auf jeden Fall eins der größten bekannten Objekte im Kuipergürtel, ist auch, hat eine spezielle dynamische Beziehung. Also es gibt, der ist Teil einer Gruppe der sogenannten Plutinos. Also das sind alles Objekte, die in einer speziellen Resonanz stehen mit Neptun, also wo die Umlaufzeiten in einem ganzzahligen Verhältnis stehen und wo dann spezielle dynamische Bedingungen herrschen. Also ja, Pluto ist da, das ist ja der Punkt, ja. Pluto verhält sich von seiner Dynamik her, von seiner Umlaufbahn, von allem genauso, wie sich ein Objekt im Kuiper-Asteroidengürtel verhält. Ja, also der passt da wunderbar rein, und zu den Planeten passt er halt überhaupt nicht rein. Aber dieses Wissen haben wir eben erst, seitdem wir den Kuiper-Gürtel halbwegs genau erforscht, entdeckt, verstehen. Und das war so die späten 90er Jahre. Und ja, dann hat man halt immer weitere, größere Objekte da draußen gefunden. Und irgendwann hat sich die Frage gestellt, ja, was machen wir mit denen? Nennen wir die jetzt auch alle Planeten? Oder ja, sind das Asteroiden? Aber dann haben wir da einen ganzen Schwung Asteroiden, so wie Eris, so groß wie Pluto, der ein Planet ist. Und dann, ja, irgendwie, das war halt, ja, das hat ein bisschen genervt, diese eher Unklarheit in der Klassifikation, und drum hat man halt im Jahr 2006 eine neue, ich sag, das ist ja nicht eine neue, es klingt aber so, als würde die IAU, die Standesvertretung der Astronomie, sich ständig irgendwie Definitionen ausdenken, das tun wir eigentlich gar nicht, also dass man das Wort Planet offiziell definiert hat, das war eigentlich eine Ausnahme, sowas kommt eigentlich nicht vor, dass man sich hinsetzt und sagt, das Wort heißt offiziell das und fertig. Ja, sondern da ging es wirklich darum, diesen Konflikt aufzulösen. Ja, was tun wir mit Eris, was tun wir mit Pluto, wie klassifizieren wir die großen Himmelskörper da draußen? Ja, waren auch natürlich so ganz, ganz subjektive Elemente in der Entscheidung, weil irgendwer muss den Dingen den Namen geben, und da wendet man dann jetzt die Regeln an nach der Asteroidenbenennung oder die für die Planetenbenennung. Ja, und natürlich ist es, wenn du jetzt drum entdeckst, ja, ist es wesentlich cooler, wenn du sagen kannst, du hast einen Planeten entdeckt, als du hast einen Asteroid entdeckt. Also cool ist beides. Ich hätte gegen beides nichts, aber es ist halt ein sehr viel exklusiverer Club, wenn du zu den Leuten gehörst, die Planeten entdeckt haben, weil das waren im Wesentlichen ja drei Leute. Das war Herschel, der hat Uranus entdeckt. Dann bei Neptun kann man sich streiten, wer es entdeckt hat. Urbain Le Verrier, der war der Theoretiker, der vorhergesagt hat, dass es ihn gibt. Und ja, Johann Gottfried Galle in Berlin, der hat durchs Teleskop geschaut und ihn gesehen, wegen der Vorhersage. Also kann man beide nehmen, meinetwegen. Ja, und dann noch Clyde Tombaugh, der Pluto entdeckt hat, also vier Leute. Das heißt, wenn sich da und die anderen vier sind schon alle tot. Ja, also du wärst dann quasi die einzig lebende Person, die den Planeten entdeckt hat. Also das kann man schon verstehen, wenn Leute sagen, ich will lieber einen Planeten entdeckt haben, als einen Asteroiden. Witzigerweise, der Typ, der Eris entdeckt hat, also dieses Objekt, das Eris, die Göttin von Streit und Zwietracht, sehr passend benannt, ja, also die halt dann
die Sau,
dieser Konflikt nicht ausgelöst hat, aber akut gemacht hat. Ja, also das war Mike Brown, amerikanischer Astronom, also nicht alleine, mit Kolleginnen und Kollegen natürlich, aber der war der Hauptforscher. Und der ist einer der, ja, gehört zu denen, die sehr, sehr stark dafür eintreten, dass eben Pluto, Eris und all die keine Planeten sind. Ja, also gerade der eine, der wirklich sagen könnte, ich bin jetzt der, der einen Planeten entdeckt hat, der wollte es eigentlich gar nicht, dass die Dinger alle Planeten sind. Ja, jedenfalls hat man sich dann bei der Konferenz der IAU im Jahr 2006 diese neue Definition für das Wort Planet ausgedacht, und die ist Mist, ja, da müssen wir gar nicht drüber reden, bevor das wieder jemand aus der Hörerschaft einwenden will. Also über die Umstände, wie diese Definition zustande gekommen ist, kann ich auch was verlinken in den Shownotes, aber ja, diese neue Definition, die ist nicht gut durchdacht, die hat ganz viele Lücken, also die hat alles, was eine Definition nicht haben soll, sie ist Mist, aber am Ende hat sie eben besagt, dass Pluto kein Planet ist. Also Planeten sind nach dieser Definition alle Dinge, die die Sonne umkreisen und groß genug sind, ausreichend viel Masse haben, dass sie eben unter ihrer eigenen Gravitationskraft rund sind, ja, sphärisch sind. Ja, also Asteroiden, die kleinen Dinger, das sind so fliegende Geröllhaufen, die haben nicht genug Gravitationskraft, um sich irgendwie halbwegs zu einer, ja, runden Form zusammenzuziehen. Die bleiben so, wie sie irgendwie zusammengeclasht sind damals bei ihrer Entstehung. Aber die größeren Objekte, die müssen eben rund sein. Und das ist der Punkt, über den sich alle streiten, die dürfen nicht mit anderen Objekten auf ihrer Bahn sein. Ja, also sie müssen ihre Bahn, Umlaufbahn gesäubert haben. Und das ist der Punkt, der halt so schlecht ausgearbeitet ist, weil, wie gesagt, die Erde teilt sich ihre Umlaufbahn mit einem ziemlich fetten anderen Teil, mit dem Mond. Ja, Jupiter, die Trojaner-Asteroiden haben wir auch da. Die teilen sich auch die Umlaufbahn mit anderen Objekten. Deswegen kommt keiner auf die Idee zu sagen, Jupiter wäre kein Planet. Was eigentlich gemeint war mit diesem Umlaufbahn-Aufräumen, ist wieder die Entstehungsgeschichte. Ja, Pluto hat es nicht geschafft, ein echter großer Planet zu werden, eben weil ja die Planetenentstehung da aufgehört hat. Der ist nicht schnell genug gewachsen, da gab es nicht genug Kollisionen, weil ansonsten wäre der ganze andere Krempel in der Umlaufbahn ja entweder mit Pluto kollidiert, wäre von Plutos Gravitationskraft rausgeschleudert worden, aber das Zeug liegt halt einfach noch rum, da ist die Planetenentstehung nie zu Ende gegangen, wohingegen bei den anderen Planeten, den echten Planeten, die sind schnell genug, groß genug geworden und haben alles andere rausgeräumt aus ihrer Umlaufbahn, haben sich's einverleibt, bis halt auf so Spezialfälle wie Monde oder halt wie resonante Asteroiden wie die Trojaner. Aber da gibt's Gründe, warum die immer noch da sind. Ja, und das ist halt alles nicht sehr genau in der Definition enthalten, weswegen da immer drüber diskutiert wird. Aber Pluto ist auf jeden Fall kein Planet laut dieser Definition, womit, wie gesagt, die allermeisten gut leben können, bis auf eine kleine Gruppe amerikanischer Astronominnen und Astronomen, die da was dagegen haben. Vor allem Alan Stern, das ist der Hauptverantwortliche für die New Horizons Mission. Und kann man vielleicht, ja, ich probiere mal nachzuvollziehen, warum die so angefressen sind, dass Pluto kein Planet ist. Also der hat New Horizons geplant, da war Pluto doch ein Planet und als New Horizons dann vorbeigeflogen ist, war Pluto kein Planet mehr. Was eigentlich wurscht sein sollte, weil geht ja nicht drum, was für ein Ding das jetzt irgendwie, ob es ein Planet ist oder ein Asteroid ist, sondern um das, was man lernt dort. Ja, und das waren ja fantastische Daten und Bilder, die wir von Pluto bekommen haben. Also es ist komplett wurscht, ob das jetzt Bilder von den Planeten sind oder Bilder von einem großen Asteroiden, zumindest meiner Meinung nach. Aber aus irgendeinem Grund, ja, ist Alan Stern seit Jahren mit diversen Kolleginnen und Kollegen dabei, sich Argumente auszudenken, warum Pluto weiterhin ein Planet ist. Früher waren es hauptsächlich Argumente der Form, Pluto ist sehr komplex und deswegen muss es ein Planet sein. Was ich aber auch nie ganz nachvollziehe. Er hat gesagt, ja, Pluto hat eine Atmosphäre und Pluto hat hier plattentektonische Dinge und Pluto hat irgendwie Gebirge und Pluto hat hier Methanzyklen und was weiß ich alles, ja. Und das ist so komplex und deswegen muss es ein Planet sein. Aber wenn man es, das habe ich nie nachvollziehen können, weil das übersetzt sich eigentlich nur in, wenn ein Drum ausreichend cool ist, spannend ist, dann nennen wir es Planet, weil ausreichend komplex ist alles, wo du hinschaust im Sonnensystem. Ja, also Churyumov-Gerasimenko, der Komet, auf dem Rosetta gelandet ist, die Raumsonde der Europäischen Weltraumagentur. Das war auch eine wahnsinnig spannende Mission. Und dieser Komet hat sich als absurd komplex herausgestellt. Aber deswegen laufen wir nicht rum und sagen, das ist jetzt ein Planet, dieser Komet. Ja, also nur weil irgendwas komplex ist. Alle Asteroiden, die wir aus der Nähe angeschaut haben, sind komplexe Welten. Ja, Ceres, der hat Eisvulkanismus. Ja, aber ich habe dieses Argument nie nachvollziehen können, dass nur weil da komplexe planetologische Sachen ablaufen, man deswegen das als Planet bezeichnen muss, hat auch den Rest der Community nicht überzeugt, weswegen es jetzt eine neue Arbeit gibt. Die ist vor ein paar Tagen rausgekommen und jetzt hat man eine andere Taktik probiert, nämlich die Geschichte. Sie haben jetzt eine 68-seitige Arbeit verfasst. Und wow, darin Unmengen Zitate von Galilei angefangen bis in die Neuzeit, um historisch zu belegen, dass wir in der Astronomie das Wort Planet falsch verwenden. Ja, wir machen das alle falsch. Und schuld ist die Astrologie und die Theologie. Und die Astronomen, okay, natürlich, weil sie blöd genug sind. Also ich verlinke das in den Shownotes, diesen Artikel. Ich möchte ihn jetzt nicht komplett nacherzählen, würde auch zu weit führen. Aber im Wesentlichen, also er heißt Moons are Planets, Scientific Usefulness versus Cultural Teleology in the Taxonomy of Planetary Science. Also Monde sind Planeten, wissenschaftliche Wertigkeit, Brauchbarkeit versus kulturelle Teleologie in der Taxonomie der planetaren Wissenschaft. Klingt sehr fancy. Ja. Was mich irritiert hat, ist, dass von den 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leuten, die es geschrieben haben, niemand dabei ist, wo, zumindest in meiner Recherche nach, das sind keine Wissenschaftshistoriker oder Historikerinnen, sondern alles nur amerikanische Planetologen. Also wenn ich schon so einen hier wissenschaftshistorischen Artikel schreibe, dann hätte ich mir gedacht, dass da vielleicht der eine oder die andere dabei ist, die das auch tatsächlich Experten auf dem Gebiet sind, aber sind nicht. Was die tatsächlich die, ja, doch durchaus großen Behauptungen ein bisschen seltsam erscheinen ist. Sie schreiben da tatsächlich, dass sie eine Entdeckung gemacht haben, nämlich dass die Geschichte, die man sich allgemein über die kopernikanische Revolution erzählt und wie die kopernikanische Revolution das Konzept des Planetenbegriffs beeinflusst, falsch ist. Ja, also haben wir schon eine große historische Entdeckung gemacht und die führt dazu, dass Pluto wieder ein Planet sein muss.
Okay, aber es wird schon in dem Artikel auch irgendwie ausgeführt, warum sie dieser Meinung sind?
Ja, das ist dann, also es läuft wieder auf das hinaus, was ich eh schon gesagt habe. Pluto ist komplex, deswegen Planet. Also wie gesagt, kurz zusammengefasst, ihre These lautet folgendermaßen. Als die Menschen angefangen haben, sich intensiv mit Astronomie zu beschäftigen, im modernen Sinn, also von Galilei im 17. Jahrhundert angefangen, hat man das Wort Planet für alles Mögliche verwendet. Ja, Galilei hat, als er die Monde des Jupiters entdeckt hat, hat er sie Planeten genannt. Ja, der Mond selbst wurde als Planet bezeichnet. Später die Monde von Saturn und die anderen Monde von Jupiter sind Planeten genannt worden. Man hat die allerersten Asteroiden, die man gefunden hat, Planeten genannt. Also die Leute haben damals alles als Planet bezeichnet. Sie haben es durchaus klassifiziert. Also Monde zum Beispiel waren ja Nebenplaneten oder sekundäre Planeten. Die Erde war ein Hauptplanet, aber alles waren Planeten. Ja, also früher.
Ja, die Sonne auch, ne?
Die Sonne ganz früher auch, ja. Also alles waren
Planeten. Das heißt ja auch nur, dass der Planet einfach das Wort, klar, dass man das verwendet hat, weil das einfach nur heißt, Ding, das sich bewegt.
Genau, ja. Also das, und aber auch, als man dann eben festgestellt hat, ja, hier so dieser, die Planeten des Jupiter umkreisen den Jupiter, aber deswegen hat man dann trotzdem Planet dazu gesagt, ja. Also das ist deren erstes Argument. Früher hat man immer Planet gesagt zu allem, was interessant am Himmel war. Und dann ist deren These daraus eine, ja, so hat sich der Begriff so um den 18., 19. Jahrhundert rum, hat angefangen, sich so eine Volksetymologie zu bilden. Ja, also das Volk selbst hat sich quasi einen eigenen Begriff von Planet abgeleitet. Also jetzt nicht bewusst natürlich, sondern halt beeinflusst. Einerseits sagen sie durch Astrologie. Ja, weil die Astrologie halt natürlich auch die ganzen Planeten verwendet für ihre Prognosen, aber die Monde nicht eben zu den eigentlichen Planeten dazu gezählt hat, ja, was zumindest aus astrologischer Sicht Sinn macht. Sofern irgendwas aus astrologischer Sicht Sinn macht.
Aha, dass ich dich das mal sagen höre.
Nein, aber tatsächlich, es geht ja darum, die Astrologie basiert ja im Wesentlichen nur darauf, dass du schaust, wo am Himmel vor dem Hintergrund der Sterne steht der Planet. Und natürlich jetzt der Mond der Erde ist ein Spezialfall, weil der kann irgendwo am Himmel rumstehen. Aber ein Mond des Jupiters wird immer da stehen, wo der Jupiter steht am Himmel.
Moment, der Mond kann nicht irgendwo rumstehen. Wenn du mal den Mond irgendwo in der Nähe vom Polarstern sehen siehst, dann haben wir ein großes Problem.
Ja. Ah, ne, du weißt, was ich meine. Aber du kannst den vor jedem Zeichen der Ekliptik sehen. Ja, also du kann wirklich also in diversen Sternbildern rumstehen. Aber wie gesagt, die Monde des Jupiters werden immer dort am Himmel stehen, wo der Jupiter ist. Ja, weil die halt so weit weg sind. Also da ist es, ich werde aus dem, wenn ich jetzt den Titan, den Saturnmond im Horoskop eintrage, werde ich da nichts anderes rauslesen können, als wenn ich den Saturn eintrage, weil die beiden immer nebeneinander am Himmel zu sehen sind. Also insofern kann man aus den Monden keine neuen astrologischen Informationen, und das habe ich mit Anführungszeichen gesprochen,
Leute, Florian Freistetter hat gerade den Begriff astrologische Information verwendet.
Ja, also,
Sensation.
Also drum haben die, hat man in der Astrologie eben die Monde ein bisschen vernachlässigt, was dazu geführt hat, dass in den Listen der Himmelskörper der Planeten halt nur die Objekte aufgetaucht sind, die wir halt so Planeten nennen. Ja, das ist die eine Argumentation schien, und die andere kam dann eher so aus einem theologischen Ordnungssinn. Also sie führen dann auch ganz viele Zitate von diversen, nämlich Pfarrern, Priestern und so weiter an, die halt so auf sich auf die göttliche Ordnung beziehen und sagen, ja, so die Planeten umkreisen die Sonne und die Monde umkreisen die Planeten, und also das ist alles halt schon ordentlich. Und daraus hat sich dann im Volk, im gemeinen Volk, so dieser Begriff des Planeten herausgebildet, wie wir ihn dann, ja, dann so heute haben. Ja, also die Planeten sind so die Hauptkörper, und dann gibt's halt noch so die kleineren, die halt so außenrum kreisen, und dann noch so kleineres Zeug, die Asteroiden, die halt immer dazwischen ein bisschen chaotisch sich rumbewegen. Und dann hat die Astronomie sich, wir reden jetzt wieder von Astronomie, nicht von Astrologie, dann hat die Astronomie sich von dieser falschen Volksetymologie beeinflussen lassen, als dann eben mit, also zuerst mal schreiben sie, dass die Planetologie, also die Erforschung all dieser Planeten und Monde über die reine Beobachtung hinaus, nämlich so die physikalisch, geophysikalische Erforschung, ja, da so zu Beginn des 20. Jahrhunderts so ein bisschen nachgelassen hat, verständlicherweise, würde ich sagen, weil erstens hat man da noch nicht so viel forschen können, und zweitens war das die Zeit, wo ganz viel andere coole Forschung neu dazugekommen ist. Ja, so Galaxien hat man da gerade angefangen zu verstehen und zu erforschen, Spektroskopie, Fotografie, also da hat man ganz viel anderes Zeug gehabt, was man erforschen konnte. Und als dann so in den 60ern mit Raumsonden die Planetologie wieder Fahrt aufgenommen hat, da haben die Astronominnen und Astronomen halt diese falsche Volksetymologie übernommen und dann in ihr wissenschaftliches Verständnis mit reingetan. Und das kam dann dazu, dass wir diese falsche Definition von Planet dann auch offiziell festgeschrieben haben. Und wir sollten wieder zurück zur alten, wonach Planet einfach alles, was irgendwie komplex am Himmel ist, beschreibt, und damit dann auch Pluto wieder ein Planet werden kann. Das ist so die...
Ja, und der Mond auch, oder?
Ja, offensichtlich, weil der heißt ja Moons are Planets, heißt ja der Artikel sogar von denen. Also müssten dann irgendwie alles als Planet bezeichnen.
Ja, aber das ist natürlich irgendwie ein zirkulares Argument, ne?
Ja, ich hab's nur präsentiert, ja. Ich stimme ihm nicht zu.
Rechtfertigen Sie sich. Ja, naja, ich meine, das ist halt, ich finde, das ist irgendwie ein bisschen ein schwaches Argument, weil das ja bei sehr vielen Dingen so ist, und nur weil Leute seit langem ein Wort auf eine bestimmte Art und Weise verwenden, heißt das ja nicht, dass das jetzt die Wissenschaft nicht anders definiert verwenden darf. Ganz im Gegenteil, ne?
Ja,
also nur weil Leute zu allem Energie sagen, heißt das ja nicht, dass jetzt die Physik ihre Definition von Energie als Fähigkeit, Arbeit zu verrichten, plötzlich anders nennen soll. Obwohl, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht eigentlich, jetzt, wo ich drüber nachdenke.
Ja, also sie bringen solche ähnlichen Beispiele auch in ihrem Artikel. Sie sagen, dass zum Beispiel, ja, also die frühe, wenn man hier sagt, so Fisch, ja, Walfisch, ja, ist auch kein Fisch, aber ist also die Volksvorstellung, oder Jellyfish im Englischen, das sind alles keine Fische, und die Wissenschaft hat durchaus erkannt, dass das keine Fische sind. Oder ja, Obst bringen sie auch, also Fruit, was ja auch, wie gesagt, ich weiß immer nie, die Banane ist keine Beere, oder die Banane ist eine Beere und die Erdbeere ist keine Beere, also dieser ganze Quatsch da, und die Tomate ist in Wahrheit ein Obst, und keine Ahnung, die Gurke ist kein Gemüse, ich keine Ahnung, wie das alles da zusammenhängt, aber auch da gibt's wahrscheinlich die Gurke ein Fisch in Wahrheit. Aber ja, genau. Tatsächlich, also auch da, also genau.
Seegurke.
Ja, also die ist wahrscheinlich auch kein Fisch. Aber,
nein, ganz bestimmt nicht.
Aber auch, also sie bringen auch diese Beispiele halt eben als Widerspruch zwischen wissenschaftlicher Definition und Volksvorstellung. Aber ihr Argument ist ja, dass diese Sache mit Planet ist, im Mond, das sind Planeten, ist, dass das eben die vorherrschende wissenschaftliche Meinung oder vorherrschende wissenschaftliche Ansicht war, die halt durch diese Volksetymologie gestört wurde und die Wissenschaft wieder zurück zur vorherrschenden wissenschaftlichen Ansicht kommen soll. Das okay. Monde und alles
andere. Also nicht Planeten. Zurück zur Volksetymologie.
Nein, die Volksetymologie ist das, was die Wissenschaft gestört hat. Also das, was die Wissenschaft fälschlich, wodurch sich die Wissenschaft fälschlich beeinflussen hat lassen. Und wir müssen wieder zurück zur ursprünglichen Definition, die von Galilei und Co., dass eben die Monde und alles andere Planeten sind.
Na, macht keinen Sinn.
Ja, ja, finde ich auch.
Jetzt kurz drüber nachgedacht.
Ja, nein, und tatsächlich bin ja, ich bin der Meinung, dass diese ganze Sache sowieso nur Ärger bringt, ja. Dass es komplett wurscht ist. Es ist wirklich wurscht. Also Pluto ist nicht, ich habe immer das Gefühl, die glauben, dass die Menschen irgendwie Pluto weniger interessant finden, wenn er nicht Planet heißt. Ja, und sich irgendwie Sorgen machen, dass ihre Arbeit nicht so viel Anerkennung findet. Das sind ja alles Leute, die Planetologie machen und die halt Pluto und die anderen die Monde von Saturn und Jupiter erforschen und große Asteroiden erforschen und dass die sich Sorgen machen, dass ihre Arbeit keine Anerkennung findet, wenn es keine Planeten sind, diese Forschung. Das finde ich lächerlich. Also die Dinge sind interessant, wenn sie interessant sind, nicht wenn sie Planet heißen. Und Pluto ist um nichts weniger interessant, egal ob er jetzt ein Planet ist oder irgendwas anderes. Ja, Pluto ist das, was er ist. Und es ist wurscht, wie wir es nennen. Und eine Definition muss halt irgendeinen Zweck haben. Und momentan hat die Definition halt den Zweck, den Entstehungsprozess zu klassifizieren. Also was entsteht, wie Erde, Mars, Jupiter, Saturn und so weiter, das nennen wir Planet. Und was anders entstanden ist, nennen wir nicht Planet. Also das kann man durchaus argumentieren, dass das sinnvoll ist, das zu machen. Man kann auch argumentieren, dass man es anders machen sollte, dass man andere Sachen berücksichtigen sollte. Aber man kann sich sagen, das ist kompletter Humbug, was wir da tun. Und man könnte andersrum sagen, es ist kompletter Humbug, eine Definition für ein Wort zu machen, das dann eh alles beinhaltet. Weil das wäre dann kein Planet.
Ja, und vor allem kommt man dann halt auch irgendwie früher oder später zu dem Schluss, dass eine Definition immer problematisch ist, ja? Ja, weil Dinge einfach nicht so getrennt voneinander ohne Zusammenhang existieren, sondern die meisten Dinge reihen sich in eine Art Kontinuum ein.
Ja, nicht
bei Sternen ja genauso, ja, wenn man sagt, okay, Stern muss Kernfusion betreiben, ist jetzt irgendwie die Deuterium, was auch immer, Fusion, die in manchen braunen Zwergen stattfindet, reicht das oder nicht? Ne? Und die Strahlenenergie ab, zwar nur im Infraroten oder fast nur, Ding, ist das genug? Ne? Und ja, man nennt sie dann halt braune Zwerge, hat dann glücklicherweise das Wort Stern da irgendwie vermieden im Namen. Aber ich meine, das ist bei sehr vielen Objekten, bei Zwerggalaxien. Wo ist der Unterschied zwischen einer kleinen Zwerggalaxie und einem großen Sternhaufen? Also gut, man kann sagen, ein Sternhaufen muss zu einer anderen Galaxie dazugehören, aber es gibt da wirklich es gibt Sternhaufen in der Milchstraße, die mehr Masse haben als manche kleine Zwerggalaxien, die da allein durch die Gegend fliegen. Ja. Und also es ist immer, Dinge sind nicht so einfach einteilbar in abgegrenzte Einheiten, wie wir das gerne hätten.
Ja, das ist genau das Ding. Also du hast ja wirklich wenn wir jetzt allgemein Himmelskörper nehmen, das ist ein absolutes Kontinuum. Das fängt an bei Stern und dann geht's halt über die braunen Zwerge, die halt noch so ein bisschen fusionieren, aber nicht so, wie es die echten unter Anführungszeichen
so, Sterne tun.
Und dann gehen halt die braunen Zwerge irgendwann über in die Planeten und selbst da gab es ja auch Streitereien. Ja? Also in der Anfangszeit der Exoplanetenforschung haben auch Leute, da haben sie dann irgendwie, wo man nur die großen Objekte entdecken konnte aufgrund der technischen Möglichkeiten, da haben wir dann auch irgendwie so einen Drum, ja, mit, weiß ich, 17, 18, 19 Jupitermassen gefunden und dann gab es Streitereien, haben die jetzt einen Planeten gefunden oder doch nur einen braunen Zwerg? Und natürlich war es damals sehr viel cooler, einen Planeten gefunden zu haben. Mhm. Also auch da kann ich mich erinnern, da war ich bei manchen solchen Diskussionen live mit dabei, wo diskutiert wurde, ist das jetzt das erste Bild eines Planeten oder doch nur ein brauner Zwerg. Ja? Also auch da gab es die gleichen Streitereien. Ja, und da kommen wir von den Gasplaneten, da kommen die Gesteinsplaneten, dann kommen irgendwann, wird es noch kleiner, dann kommen die Dinge, die wir jetzt Asteroiden nennen. Und selbst da, was ist ein Asteroid? Also wenn wir jetzt irgendwie so ein 10 Meter großer Brocken, Asteroid, okay. 5 Meter großer Brocken, auch noch Asteroid, 1 Meter, also das halb Meter, ist ein Zentimeter großer Brocken, ein Asteroid. Ja, also da haben wir den Begriff Meteoroid dafür. Aber auch der ist nicht klar abgegrenzt. Und dann kommst du irgendwann
zu den. Ich habe mich auch immer gefragt, ob Meteoroid etwas sein muss, was sich quasi schon nah an der Erde dran befindet, damit es dann angezogen wird und in der Erdatmosphäre verglühen kann oder ob das allgemein, wenn etwas ganz weit, ein kleines Ding ganz weit von einem Planeten entfernt ist, ist das dann auch ein Meteoroid.
Ja, da wird es ja noch komplizierter, weil Meteoroid sind ja, es ist ja drum, dass im Weltall rumfliegt, wenn es leuchtet in der Atmosphäre, ist es ein Meteor und wenn es unten aufkommt, ist es ein Meteoroid ohne zweites O und mit T hinten dran. Ja, also Meteoroid und Meteorit. Da hat sich auch wieder irgendwie, weiß ich, was wir uns dabei gedacht haben, das ist so zu benennen, den Quatsch, aber.
Das ist halt irgendwie dieses ganze historisch gewachsene Klumpert, ja. Also wenn man über diese ganzen Begriffe, das gibt ja überall in der Astronomie, Leute benennen einfach etwas, was sie sehen am Himmel, was sie zum ersten Mal sehen oder glauben, zum ersten Mal zu sehen. Ja, so zum Thema planetarischer Nebel. Ha, das sieht aus wie der Planet Uranus, den ich entdeckt habe. Darum nenne ich dieses Ding planetarischer Nebel. Hat nichts mit Planeten zu tun und ja, ist ein explodierter Stern. Und dann kommt halt dieser Name daher oder Nova, neuer Stern, Supernova, super neuer Stern. Nein, alter Stern, gestorbener Stern und so. Ja? Und dann hast du irgendwie diese ganzen Begriffe, die sich irgendjemand irgendwann ausgedacht hat, die Dinge benennen, die dann teilweise das Gleiche sind oder nur ganz, ganz wenig unterschiedlich und dann will halt jeder an seinem Begriff da irgendwie festhalten und ich hab's erfunden.
Ja. Ja, kindisch, ne? Und wenn wir noch das Kontinuum, gehen wir es kurz zu Ende, dann haben wir halt die Staubkörnchen der Meteoroiden, dann irgendwann sind die Staubkörnchen so klein, dass man sie vielleicht Moleküle nennt und dann sind wir bei den einzelnen Atomen vom mittelsten Gas. Also wirklich vom einzelnen Atom bis zum 1000 Sonnenmassen Stern, kannst nirgendwo eine Linie durchziehen und sagen, da ist das und da ist das.
Ja, also das. Ich glaube nicht, dass es 1000 Sonnenmassen Sterne gibt, Florian.
Nicht? Ach, das, also du bist so engstirnig.
Vielleicht gab es die ganz früh im Universum.
Ja, ein paar hundert gehen schon, oder?
Das sind irgendwie die ersten Sterne, die wir jetzt bald mit dem James-Webb-Teleskop bei ihrer Entstehung beobachten können werden. Vielleicht sind das solche Riesensterne.
Aber die Biologie hat es doch auch geschafft. Ja? Die haben auch nicht irgendwie Vögel und keine Vögel, sondern die haben da ja auch irgendwie
Zwergvögel.
Nein, aber die haben halt irgendwie Familien, Gattungen, Arten, Unterarten und so weiter. Die haben das ja auch irgendwie festgestellt, mit einer so einer binären Klassifikation kommen wir nicht durch.
Ja, aber ich bin mir auch sicher, es gibt in der Biologie genau die gleichen Streitigkeiten, wo dann Leute sagen, ist das jetzt ein X oder ein Y oder ein was auch immer?
Ja, aber Mischwesen. Aber die sind zumindest halt über das Nicht-Vogel-Stadium hinaus. Wir haben Planet und Nicht-Planet, also wir bräuchten auch ein paar Zwischenstufen.
Ein bisschen weiter und haben schon wesentlich mehr Boxen, in die sie Dinge einteilen können. Aber es gibt sicher die gleichen Diskussionen, das kann ich mir gut vorstellen.
Aber genauso wie diese ganze, so hier, so diese ganze typische biologische Nomenklatur, ja, also wenn ich hier so Homo sapiens, ja, das sind ja, da haben wir schon mal zwei Begriffe, da kann man irgendwie so Planet, also so im Prinzip so wie Planet und Zwergplanet, nur halt ein bisschen ausgeklügelter, ja, dass man einfach sagen, wir haben halt, es gibt halt, Himmelskörper können verschiedene Eigenschaften haben, ja, ein Himmelskörper kann von selbst leuchten, wie ein Stern, ein Himmelskörper kann auch irgendwie, einen anderen umkreisen, so wie es ein Mond tut oder wie es ein Planet tut. Ja, ein Planet umkreist die Sonne, ein Mond umkreist den Planet. Also ein Himmelskörper kann eine resonante Umlaufbahn haben oder nicht. Und das, theoretisch könnte man sich doch einfach auch eine Nomenklatur ausdenken, die das alles berücksichtigt.
Ja? Genau, dann hat man eine neue Boxeneinteilung, dann müssen sich alle die neuen Namen merken, jeder ist verwirrt und dann findet man irgendwas, was da auch nicht reinpasst.
Ja, aber es ist
dann hat man wieder das gleiche Problem wie vorher.
Aber so, vielleicht kann ich es über Raumschiff Enterprise schmackhafter machen, ja? Weil da haben die auch, die Klasse M-Planeten, ja? Das ist immer, wo man laden kann. Warum kann man nicht mehr? Gibt's alle wie Klasse M-Planeten und dann gibt's Klasse Z-Planeten und Klasse A-Planeten und was weiß ich alles, ja? Oder dann kann man Planeten auch weg und dann gibt's halt wie die Klasse S-Himmelskörper, das sind die strahlen, und die Klasse M-Himmelskörper, das sind die irgendwas umkreisen, also einfach irgendwie ein bisschen mehr Möglichkeit bei der Einteilung oder um die komplexe Realität darzustellen, wäre ganz praktisch.
Ja.
Oder wir lassen es einfach komplett bleiben und sollen die Leute es nennen, wie sie wollen. Und
ist uns doch wurscht.
Nein, aber weil es geht ja wirklich darum, es geht ja nicht darum, ob Pluto ein Planet ist oder nicht, sondern es geht darum, was Pluto ist, ja, also was wir über diesen Himmelskörper lernen können und was wir daraus lernen können, wenn wir Pluto untersuchen. Um das geht's, ja, was uns Pluto sagt über die Entstehung des Sonnensystems, über die Bedingungen im äußeren Sonnensystem, über die Vergangenheit des äußeren Sonnensystems. Also das ist das, was interessant ist und nicht, ob das Teil jetzt ein Planet ist oder nicht, das ist komplett wurscht.
Ja.
Also insofern.
Das lenkt ab, diese Diskussion eigentlich von dem, was wirklich wichtig ist.
Ganz genau.
Oder spannend und aufregend und.
Ja, deswegen wundert es mich, dass gerade die, die halt da Pluto erforschen, also Alan Stern und so, das sind ja genau die, die diese ganze fantastische Forschung über Pluto machen, dass die ständig ablenken davon mit ihrem Quatsch, dass Pluto wieder ein Planet sein muss.
Ja. Na, es geht halt auch um Status, ne? Und das ist dann vielleicht den Einzelpersonen wichtiger oder was weiß man, ne?
Ja, ich weiß es auch nicht, ob es, ja, keine Ahnung, ich kenne die alle nicht persönlich, also ich kann es tatsächlich nicht nachvollziehen, was deren Motivation ist. Aber ich habe gedacht, es wird halt immer, es ist auch wie so ein Medienthema. Also sobald das ist nicht mal irgendwie ein Paper, das in einer Fachzeitschrift veröffentlicht ist, das ist einfach nur ein Preprint am Preprint-Server. Und trotzdem war es überall in den Medien. Also die Pluto-Planet-Geschichte ist auch ein sicherer Weg, um in die Medien zu kommen. Und darum dachte ich, müssen wir auch ein bisschen reden, damit zumindest, weil die Medien sind ja.
Machen wir einfach mit.
Nein, das nicht, aber das ist ja auch was, also gerade in den sozialen Medien, da ist es ja immer dieser Nostalgiefaktor. Also ich rede jetzt nicht von Diskussionen unter Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, sondern diese, wo dann immer hier, ja, also ich, in meiner Jugend war Pluto noch Planet und ich möchte, dass es wieder so ist. Also dieses, was ich zumindest emotional nachvollziehen kann, aber halt, ja, was halt auch kein wissenschaftliches Argument ist, also gerade kein wissenschaftliches Argument. Also das war schon immer so, das bleibt jetzt so, ist echt das Gegenteil von einem wissenschaftlichen Argument.
Genau, oder nicht ein wissenschaftliches Argument. Ja, naja, gut, sollen sie ja, vielleicht kann man das auch irgendwie dann so ablegen im Fach, sollen sie halt ihre Artikel schreiben, oder?
Ja, wir brauchen.
Sollen sie ihre Meinung haben? Sollen sie wollen, dass Pluto
im Planet bleibt? Ja, ich habe ja.
Und wir reden darüber, was spannend ist und nicht, wie Dinge heißen, ne?
Ja, wir könnten ja jetzt einen Pluto-Feiertag machen und an dem Tag darf Pluto ein Planet sein.
Pluto-Tag.
Genau. Wahrscheinlich gibt es ihn in den USA oder sowas, irgendwo Feiertag in Iowa.
Statt einem Schalttag vielleicht.
Stimmt, das wäre cool.
Schalttag ist Pluto-Tag.
Der 29. ja.
Ja, wenn wir das irgendwie vorbringen in irgendeiner internationalen, keine Ahnung was, Kalender-Datums-Union, es vielleicht gibt.
Ja, na genau. Machen wir eine Online-Petition. Die funktioniert immer super.
Geht schon.
Alles, was in Online-Petitionen abgestimmt worden ist, wird dann sofort
realisiert. Das ist ja alles Online-Petitionen. Das führt sicher zum Ziel.
Pluto-Tag am 29. Februar. Ja. Das, zumindest merken wir uns das und dann feiern wir das.
Passt, genau, wir machen das einfach selber, ja.
Und dann vielleicht etabliert sich es ja irgendwann mal. Genau, also bitte alle Hörerschaft merken, 29. Februar ist Pluto-Tag. Müssen wir überlegen, was wir noch braucht, um überlegen, was man da macht. Sich verkleidet.
Exzentrisch herumlaufen.
Stimmt, ja. Oder langsam und träge und mit nichts zusammenstoßen.
Genau, sich eine Eisschicht zulegen, die wie ein Herz aussieht. Ja. Gibt viele Möglichkeiten.
Ja, alles freiräumen. Ist ja mal gut.
Exzentrisch rumlaufen mit einem Herz aus Eis und dabei alles freiräumen.
Genau.
Ja, da müssen wir so, haben schon was.
Ja, da müssen wir, keine Ahnung, ob man noch irgendwie so was zum Essen braucht, immer was Spezielles, so wie Ostereier und so, irgendwie, weiß nicht, was man da noch nehmen könnte. Da fällt uns schon was ein. Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum nächsten 29. Februar.
Genau. Überlegen wir uns noch was. Wenn ihr Ideen habt, schreibt uns.
Bitte, ja, für den. Dann feiern wir den ersten Pluto-Tag dann entsprechend groß. Ja, das war die Geschichte, die ich erzählen wollte. Und ich habe noch zwei kurze Fragen rausgesucht. Eine für dich und eine vermutlich für mich.
Okay, her damit.
Die erste für dich ist von Nikolai, 13 Jahre alt. Und der fragt sich, oder dich in dem Fall, gäbe es irgendeinen Unterschied, wenn die Erde in einer kleineren Galaxie wäre? Hätte sich das Leben anders entwickelt, würde es uns geben? Würden wir irgendwas, abgesehen von einem kleineren Sternenhimmel, bemerken?
Boah, das ist so eine gute Frage.
Ja, schaust.
Es ist so, dass die, das Einzige, was man da jetzt quasi auf die Schnelle einfällt, dass ein Unterschied, der für uns relevant sein könnte, ist, dass in vielen kleineren Galaxien dann nicht so viele oder weniger, sagen wir mal, weniger schwere Elemente sich befinden. Also da gibt es ein bisschen einen Zusammenhang zwischen der Häufigkeit von diesen schweren Elementen, aus denen wir ja bestehen, aus denen Leben besteht, und der Masse einer Galaxie quasi. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das, also man müsste dann irgendwie schauen, wie klein dürfte die Galaxie sein, damit sich das noch ausgeht, damit das ausreicht. Ja. Ich glaube, das ist quasi für uns jetzt, wenn die Milchstraße so wäre wie die Milchstraße und nur ein bisschen kleiner, dann jetzt nicht so viel Unterschied machen würde.
Aber wenn es jetzt zum Beispiel in einer Zwerggalaxie wäre, wie ist da die Dynamik der Umlaufbahnen in Zwerggalaxien? Das ist doch tendenziell eher chaotischer, oder?
Ja, genau. Also das könnte natürlich auch ein Problem sein. Es ist auch so, dass es gibt Zwerggalaxien, in denen irgendwie noch sehr viele Sterne entstehen, aber es gibt auch Zwerggalaxien, wo die Sterne allesamt schon irgendwie alt sind und wo quasi die frische Sternentstehung schon für viele Milliarden Jahre lang nicht mehr stattfindet, vorbei ist. Und da hätte sich natürlich so ein Stern wie die Sonne, der ja ein, jetzt sagen wir mal relativ gesehen, eher jüngerer Stern ist, so, ja, da gar nicht entwickeln können. Also es gibt viele kleinere Galaxien, die nur aus alten Sternen bestehen. Und da schaut es natürlich auch eher schlecht aus für die Entwicklung von Leben. Es ist auch so, dass viele kleinere Galaxien da irgendwie im Einflussbereich der größeren stehen und von den größeren da irgendwie malträtiert werden und ihnen von den größeren überhaupt erst da ihr Zeug entfernt wird, ihr Material für die Sternentstehung. Und das wäre natürlich auch schlechte Nachrichten für uns. Das heißt, es gibt da schon ein bisschen einen Zusammenhang. Also ich glaube, in einer Zwerggalaxie heißt nicht, dass das jetzt irgendwie unmöglich ist, aber da wäre das vielleicht schwieriger, dass sich da so ein Stern wie die Sonne mit der Häufigkeit an schweren Elementen entwickeln würde. Und auch natürlich in ganz großen Galaxien wäre das vielleicht auch so, ja, so dass es diese großen elliptischen Galaxien, da ist es genauso, dass die sich eher dort gebildet haben, wo sich sehr schnell sehr viele Sterne gebildet haben und Galaxien miteinander zusammengestoßen sind, schon sehr früh im jungen Universum. Und da sich ziemlich schnell das ganze Gas, das da vorhanden war, aufgebraucht hat, schon in der ersten, zweiten, dritten Sterngeneration, also schnell hintereinander, ja. Und dass dann, sich so ein mittelalterlicher Stern wie die Sonne in diesen großen elliptischen Galaxien gar nicht mehr bilden konnte.
Ja, also es ist wie bei den drei Bären. Also nicht zu heiß, nicht zu kalt, sondern nicht das große Bett und nicht das kleine Bett, sondern immer in der Mitte.
Genau, wir müssen alles, was wir irgendwie herausfinden, ich glaube, vielleicht ist es ja auch so, dass genau deshalb alles, was wir herausfinden über irgendwie unser Sonnensystem, über die Sonne, über die Milchstraße und so weiter, es ist alles so durchschnittlich. Ja. Wir sind so normal. Das ist vielleicht ja gerade deshalb, weil wir normal sein müssen, um überhaupt hier zu sein und dann feststellen zu können, dass wir normal sind.
Ja. Genau, ja. Also, ja, Nikolai, es ist nicht unmöglich, dass es anderswo in einer kleineren Galaxie wir uns entwickeln hätten können, aber hier bei uns ist es wahrscheinlicher.
Ich werde mir das vielleicht nochmal genauer anschauen und wenn ich irgendwas rausfinde, weil ich finde das eine sehr spannende Frage. Mhm. Die ich mir so jetzt auch noch nicht wirklich gestellt habe. Ja, ja. Wenn ich was darüber herausfinde, dann kann man das ja vielleicht noch nachtragen in der nächsten Folge.
Ja, da gibt es sicher Forschung. Vielleicht erzählst du beim nächsten Mal eine Geschichte irgendwie so über das Spektrum der Habitabilität der Galaxien.
Das stimmt, da gibt es sicher was. Galaxienhabitabilität.
Ja, wenn nicht, du hast ja auch keinen wirklichen.
Neues Forschungsgebiet.
Ja, ich würde sagen, aber du hast ja auch wirklich keinen wirklichen Zugang mehr zu Forschungsressourcen, aber. Wir melden auf jeden Fall mal Priorität an. Also wenn da wer drüber forscht, dann bitte zitieren.
Sollen vielleicht gleich die Domain sichern.
Ja. Dann noch eine zweite Frage, die auch ein bisschen zu der Geschichte passt, die ich heute erzählt habe. Nämlich fragt uns Wiebke, kann man erklären, warum sich die Planeten nicht auf einer kreisförmigen, sondern auf einer elliptischen Bahn um die Sonne bewegen? Und ist das ein universelles Prinzip? Gilt das zum Beispiel auch für die Bahn des Mondes um die Erde oder auch für alle Exoplaneten um ihren Stern? Also warum sehen wir die Planeten nicht immer auf kreisförmigen Bahnen? Willst du antworten oder soll ich antworten? Ich habe ein bisschen darüber nachgedacht.
Ich glaube, dass du es besser beantworten kannst. Ich kann eine kurze Antwort geben. Mir denken würde, dass der Kreis einfach ein extremer Spezialfall ist, ja, und dass das einfach nicht vorkommt, weil das halt seine Art idealisierte Form, die es jetzt so in der Natur einfach sehr, sehr, sehr selten gibt. Das heißt nicht, dass es das nicht geben kann, aber es ist einfach der Kreis als die spezielle Ellipse, wo beide Brennpunkte in einen Punkt fallen. Ne?
Genau, also das ist im Prinzip die Antwort. Man kann es noch ein bisschen ausführen. Wenn man sich man kann es sehr, sehr, sehr lange ausführen, dann müssen wir wirklich tief in die Mathematik einsteigen. Aber die Bahn der Planeten, und wir ignorieren jetzt mal Albert Einstein und bleiben bei, ach, was ich heute alles sage, da kann man mir was alles zusammenschneiden. Zuerst erzähle ich von der astrologischen Information und jetzt vom Albert Einstein ignorieren. Nein, aber wir bleiben jetzt mal bei Newton'scher Gravitation, ja, so ganz normales Gravitationsgesetz von Isaac Newton, und das lässt sich alles dann auch entsprechend übertragen auf den also den Gravitationsbegriff nach Einstein. Aber wenn du dir jetzt einfach die Mathematik anschaust, wie sich Himmelskörper anziehen und wie die Kräfte wirken dazwischen, dann folgt daraus, also man kann die Gleichungen entsprechend auflösen, und du siehst, dass die Bahn eines Himmelskörpers immer ein Kegelschnitt sein muss. Ja, ein Kegelschnitt ist exakt das, was der Name andeutet, nämlich du hast einen Kegel und dann schneide ich den irgendwie durch. Und die Schnittfläche, die dabei entsteht, das ist eine mögliche Umlaufbahn. Ja, und jetzt kann ich einen Kegel, wenn ich jetzt zum Beispiel den Kegel irgendwie schräg anschneide, dann kriege ich eine elliptische Schnittfläche. Ja, ich kann den Kegel auch so von der Spitze an mit durchschneiden. Dann habe ich so eine hyperbolische oder parabolische Fläche, je nachdem wie ich schneide. Oder ich kann ihn exakt parallel zur Grundfläche schneiden. Dann bekomme ich, also einfach so quasi die Spitze vom Kegel abschneiden, dann bekomme ich eine kreisförmige Schnittfläche. Also ein Himmelskörper kann prinzipiell eine kreisförmige, elliptische, parabolische oder hyperbolische Bahn einnehmen. Das folgt aus der Natur der Gravitation. Ja, ich sage, noch weiter vordringen möchte ich da jetzt nicht, weil das wird dann ins Philosophische abgleiten. Aber das sind mal die Möglichkeiten, die es prinzipiell gibt. Und wenn man jetzt das im Kegelschnitt noch im Kopf behält, man kann einen Kegel auf sehr viel mehr Arten zerschneiden, als nur einfach parallel zur Grundfläche. Das heißt, es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten, eine Umlaufbahn zu produzieren, die kein Kreis ist, als eine zu produzieren, die ein Kreis ist. Und wenn man sich physikalisch überlegt, was es heißt, dass ein Himmelskörper eine kreisförmige Umlaufbahn hat, ein Planet eine kreisförmige Bahn hat, dann heißt das, dass der Abstand zwischen Sonne und Planet immer exakt gleich ist und dass auch die Geschwindigkeit, mit der ein Planet die Sonne umkreist, immer exakt gleich ist. Das würde aus einer kreisförmigen Umlaufbahn resultieren. Und immer dann, wenn sich der Abstand ein bisschen ändert oder die Geschwindigkeit ein bisschen ändert, dann ist es zwangsläufig eine elliptische Umlaufbahn. Und wir haben eben nichts, was exakt ist, weil das sind ja auch keine Punkte, die Himmelskörper, die sind ausgedehnt, da wirken Gezeitenkräfte, die sind irgendwie, ja, die Masse in den Himmelskörpern, in den Planeten ist ungleichmäßig verteilt, und dann gibt es da noch andere Planeten, also es gibt so viele Störungen, die halt dafür sorgen, dass die Abweichung von diesem Idealzustand eigentlich immer zwangsläufig auftritt. Und das ist der eigentliche Grund, warum wir eben annähernd kreisförmige Bahnen sehen, aber nie exakt kreisförmige, weil der Kreis eben ein extremer Spezialfall eines allgemeinen Prinzips ist. Also das, was du gesagt hast, ich habe es noch mal länger gesagt.
Du hast es immer nur noch mal gesagt.
Genau.
Klugscheiße.
Ja,
nein, passt genau. Das ist natürlich noch mal schöner umschrieben. Aber es ist sehr interessant. Ich glaube, es ist nicht so, dass die Parabel genau, also der Kreis erfolgt parallel zur Grundfläche und die Parabel ist parallel zur Seiten Wand des Kegels, ne?
Genau, und die Hyperbole ist, wenn ich da geht, dann brauche ich einen Doppelkegel, und wenn ich dann da durchschaue, also ein Kegel, der quasi, also so wie eine Spule, also zwei Kegel, die spitz auf spitz stehen, und wenn ich da, weil der mathematische Kegel ist ja einfach eine Linie, die geneigt ist und um ihren Mittel, den Punkt in ihrer Mitte rotiert, und dann kriege ich natürlich einen Doppelkegel raus. Und den Doppelkegel, wenn ich den so schneide, dass ich quasi ein Stück vom oberen und ein Stück von unterem Kegel erwische, dann kriege ich eine Hyperbel oder so. Aber ja, aber auf jeden Fall halt Kegelschnitt. Google Kegelschnitt, genau. Dann findet ihr die Bilder. Hab wahrscheinlich auch in der Schule gelernt, oder? Lernt man es in der Schule?
Na sicher, aber halt urlangweilig.
Ja, ja.
Weil man irgendwie dann in der Schule schon irgendwie sagen wird, hey, und das ist, wie sich Dinge im Weltraum bewegen. Ja, immer Kegelschnitte, ist urcool. Na gut, hätten wir das auch erledigt. Ja, super, danke für die Frage.
Ja, vielen Dank. Und wenn ihr auch Fragen habt.
Zwei sehr gute Fragen, ja.
Wenn ihr auch Fragen habt, dann schickt sie uns an fragen@dasuniversum.at. Und bitte, nein, ich wollte nicht sagen bitte, aber wir kriegen so viele Fragen über schwarze Löcher. Fragt uns doch auch mal über andere Sachen was. Also wenn ihr Fragen was über schwarze Löcher habt, dann schickt uns halt die Fragen über schwarze Löcher, aber wir sind halt nicht so die Experten für schwarze Löcher drum.
Fragt uns bitte nicht, was in einem schwarzen Loch vor sich geht. Wir wissen es nicht.
Nein, also das ist das Problem. Also warum dann diese Fragen dann oft länger rumliegen und nicht beantwortet werden? Weil ja, wir nicht Bescheid wissen über alles, was schwarze Löcher angeht. Also irgendwann, ich probiere mal eine Person aufzutreiben, die sich wirklich gut mit schwarzen Löchern auskennt. Ich kenne da eben ein paar. Vielleicht kann man die mal einladen für eine Spezialfolge. Und dann gebe ich da einfach die ganzen E-Mails und dann lassen wir die reden. Eine Stunde oder zwei. Mal schauen.
Gute Idee. Ja.
Aber ihr sagt, nein, schreibt uns alles, was ihr wissen wollt, auch über schwarze Löcher. Also da kann man natürlich auch was sagen. Aber ja, also es gibt noch mehr in der Astronomie als schwarze Löcher, obwohl die natürlich schon sehr cool sind. Aber ja, was auch immer ihr fragen wollt, an fragen@dasuniversum.at und sonstige Kommentare an hello@dasuniversum.at oder über andere Kanäle. Ihr findet schon eine Möglichkeit, uns zu kontaktieren, wenn ihr uns kontaktieren wollt. Dann
ja, gibt's Neues von der Sternwarte.
Es gibt Neues von der Sternwarte und diesmal geht's auch um ein Thema, das nicht direkt auf der Sternwarte, nicht ausschließlich mit der Sternwarte zu tun hat, aber auch mit dem, was man beim Studium der Astronomie so erlebt. Das hören wir uns an. Wir reden wieder über Neues von der Sternwarte und diesmal geht's ein weiteres Mal nicht direkt um Studium, aber etwas, was das Studium beeinflusst. Und mir gegenüber sitzt wie jedes Mal Evi. Hallo.
Hallo.
Und wir reden heute über etwas, was vermutlich viele beschäftigt, die uns zuhören, vermutlich auch viele, die uns nicht zuhören. Und viele wird es beschäftigen, ohne zu wissen, dass sie es beschäftigt. Es geht um ein Thema, das ich letztens sehr, sehr schön dargestellt gehört habe im Podcast, im Lila Podcast. Das verlinke ich dann auch. Und ich habe dir diese Podcast-Folge empfohlen zum Anhören. Und du hast sie dir angehört. Und da reden wir jetzt ein bisschen drüber. Um was ging es denn?
Genau, ja. Also ich hatte da eine sehr gute Gelegenheit, indem ich, einmal im Stau stand, da habe ich mir die Folge anhören können, und zwar ging es um das Imposter-Phänomen. Wir benutzen nicht nur das Wort Syndrom, habe ich gelernt.
Ja, das ist, also Imposter-Syndrom wird meistens in den Medien verwendet und das ist etwas, was man vielleicht kennt, vielleicht auch nicht, aber vielleicht erklären wir kurz, was das Phänomen des Imposters genau umfasst.
Ja, es ist ein bisschen schwierig zu umfassen. Es ist, glaube ich, sehr breit gefächert und sehr in der Ausprägung auch sehr unterschiedlich. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen geht es einfach darum, also ich sage es jetzt sehr platt, ja, dass es betrifft meistens auch nur Frauen. Und zwar, dass Frauen ein bisschen tief stapeln und da irgendwie meinen, sie können nichts und sie wissen nichts und dass sie ihren beruflichen Erfolg dem Zufall oder dem Glück zu verdanken haben und nicht dem eigenen Wissen. Also es ist so dieses Phänomen, sich selber ein bisschen in den Schatten zu stellen oder ja, unter den eigenen Scheffel, ich sag's jetzt mal so.
Du hast richtig gesagt, das ist hauptsächlich etwas, was Frauen betrifft, natürlich auch Männer. Ich habe es ja auch schon mal öfter mal erlebt, dieses Gefühl, dass man sich denkt, eigentlich kann ich ja nichts und hoffentlich kommen die mir nicht drauf. Also gerade wenn man so, wie ich das erste Mal Vorträge gehalten habe auf der Uni oder sowas, bei wissenschaftlichen Konferenzen, denkt man sich auch, meine Güte, das sind jetzt die ganzen echten Wissenschaftler ja bei der Konferenz und ich halt da, ich muss jetzt meinen Vortrag halten, hoffentlich merken die nicht, dass ich eigentlich gar nichts kann. Und dann muss man sich zwingen dazu, dass man sagt, ja, ich bin auch ein echter Wissenschaftler, ich habe auch einen Doktortitel, ich habe auch geforscht, ich habe auch gearbeitet, natürlich weiß ich was. Und das ist natürlich was, was dann wahrscheinlich Männern leichter fällt als Frauen, weil Männern öfter gesagt wird, dass sie eh alles können oder die in der Welt, wir in einer Welt leben, in der implizit vorausgesetzt wird, dass Männer eh alles können und alles machen können und bei Frauen eher nicht. Und darum ist das wahrscheinlich, das ist meine Laienthese, betrifft es häufiger Frauen, weil die halt wahrscheinlich eher dem Phänomen ausgesetzt sind, dass ihnen nichts zugetraut wird.
Ja, also in dem Podcast, den du angesprochen hast, gehen sie ja auch darauf ein, dass es ja schon in der kindlichen Prägung ja anfängt, bis hin zu dem, wie die Rolle des Wissenschaftlers klischeehaft da ist oder das Bild des Wissenschaftlers, das viele vor Augen haben und dass das halt gerade bei Frauen natürlich nicht mit dem Selbstbild übereinstimmt. Also erstens sind ja Wissenschaftler meistens männlich, da hat man als Freud schon einmal das Erste dargestellt. Natürlich, ja, also ich sage jetzt, geht es um dieses Bild, dass man halt so, wenn man auch Kinder fragt, ja, so, wie sieht jetzt ein Wissenschaftler aus, ja, dann zeichnen die meistens eben diesen typischen alten weißen Mann. Ja, also das ist schon mal dieses Bild. Und ich glaube, dass da eben wirklich so diese, eben doch diese Differenzen, dass das halt mit dem Selbstbild nicht übereinstimmt, ja, dass das mal ein Ding ist. Und dann eben auch in der Erziehung wahrscheinlich. Also das haben Sie ja auch sehr gut angesprochen in dem Podcast. Also den kann ich auch wirklich jedem empfehlen, der sich für das Thema interessiert. Ist sehr interessant und man beobachtet das ja dann auch an sich selbst. Ja.
Hast du eine konkrete Situation, wo du das erlebt hast im Studium oder in der Arbeit? Über die du reden willst,
ja. ich möchte auch wirklich darüber reden, weil ich es natürlich bei mir auch bemerkt habe und ich bemerke es auch bei so vielen anderen, ja. Und es ist, natürlich ist es ein bisschen schwierig abzugrenzen, wo jetzt natürliche Unsicherheit einfach ist, ja, und wo es jetzt vielleicht wirklich mich auch behindert. Und ich glaube, darum geht es ja, dass es einen nicht behindern sollte im Vorwärtsgehen. Also, dass man das dann vielleicht wahrnimmt, dass man sieht, okay, gut, da fühle ich mich jetzt unsicher, da habe ich jetzt das Gefühl, ich weiß das nicht, ich kann das nicht, aber das ist auch okay und das darf vielleicht auch so sein, dass ich nicht alles weiß. Also, Beispiel jetzt bei Informatik zum Beispiel und Python programmieren, also hat mich komplett überfordert und da habe ich mir jetzt auch überlegt, so, oh Gott, ja, bin ich jetzt die Einzige, die das nicht checkt, bis ich jetzt bemerkt habe, es geht den anderen auch so. Bisschen problematischer ist es dann, wenn ich zum Beispiel in der Prüfung eine gute Note schreibe, dann mache ich das oft auch nieder und denke mir, ja, die war eh total leicht oder ich habe Glück gehabt und war jetzt eh nichts Besonderes. Also auch so dieses, und da merke ich das dann bei mir, dass ich das auch ein bisschen runter mache. Ja. Und das ist eigentlich nicht okay, weil das ist trotzdem eine Leistung, die ich gebracht habe und die ist ja gut so. Und ich habe es aber in der Astronomie stärker, als ich es im Beruf oder in meinem ersten Studium hatte. Also das fällt mir schon auf, dass es in den Naturwissenschaften jetzt bei mir mit Mathematik und Physik, dass ich da eher dazu tendiere.
Ja. Hast du ja auch vorhin schon angesprochen, in dem Podcast kam es ja auch vor, wenn du jetzt in deinem Leben, in deinem Aufwachsen und auch im konkreten Studium immer wenig Frauen siehst, die das machen, was du machst, sondern immer nur Männer siehst, die das machen, was du machst, dann fällt es natürlich auch schwer, das Weltbild oder das eigene Bild entsprechend mit dem Bild in Einklang zu bringen, was die Welt hat. Und in dem ersten Studium von dir, Kommunikationswissenschaft, wird vermutlich sowohl bei den Leuten, also bei den Lehrenden, bei den Professorinnen und Professoren und auch bei den Studierenden der Frauenanteil vermutlich größer gewesen sein, als er jetzt in der Astronomie ist.
Das weiß ich fast nicht mehr. Also ich glaube, es war ziemlich ausgewogen. Wobei, es ist schon ein bisschen mehr frauenlastiger, das stimmt schon. Wobei ich ja also überrascht war, wie ich begonnen habe, Astronomie zu studieren, wie hoch der Anteil an Studentinnen ist tatsächlich. Also gerade, ich denke so im ersten Teil vom Studium, auch dieses DEOP, also diese Einführungsvorlesungen, da ist der Frauenanteil tatsächlich sehr hoch.
Ja, ich probierte zu meiner Zeit, ist jetzt nicht so lange her, aber da waren auch viele Frauen, mit denen ich gemeinsam studiert habe und die ich gekannt habe. Natürlich, ich weiß jetzt gerade nicht, ob es gleich viel war oder nicht, aber das Problem war, es war tatsächlich zu meiner Zeit, gab es zwei Professorinnen, die haben aber eher so, die waren so ein bisschen so am Rande des Ganzen und der ganze Rest, die ganze Forschung, überall mit dem zu tun hast, das waren alles Männer. Also ich habe da keine einzige Vorlesung, bis auf eine Mathe-Vorlesung, glaube ich, keine Vorlesung bei einer Frau gemacht in meinem Studium.
Das wollte ich gerade noch ergänzen, dass es zwar beim Studentenbereich ein sehr guter Frauenanteil da ist, aber wenn es dann eben weiter rauf geht, bei den Professoren ist es nach wie vor so, dass das alles Männer sind. Also diese Rollenbilder fehlen tatsächlich. Ich glaube, dass bei mir natürlich auch noch dazu kommt, dass ich so ein bisschen ein Outsider bin, dass ich halt auch schon ein bisschen älter bin, ein bisschen einen anderen Background habe, dass ich da natürlich noch einmal, also noch weniger diesem Rollenbild entspreche und da wahrscheinlich noch eher so ein bisschen mein Feld vielleicht einfach finden muss.
Gibt es irgendwie Tipps? Weil in den allermeisten Fällen ist ja das Gefühl, dass man eben weniger weiß als alle anderen, ja nicht richtig. Also gerade im Studium wissen alle nichts. Ja? Also jeder denkt sich bei der Prüfung, ich habe keine Ahnung und die anderen wissen alles und das stimmt nie. Und genauso ist es auch wie gesagt, bei der Konferenz. Da gehen wir auch mal, ach, ich habe keine Ahnung und die anderen wissen alles, stimmt auch nicht. Also man muss ja irgendwie einen Weg finden, wie man dem entgegenwirken kann.
Naja, ich habe jetzt auch keine Patentlösung, weil wie gesagt, ich merke es ja bei mir selber auch zum Teil. Ich denke allerdings, das ist also wirklich ganz persönlich, dass man halt aufhören sollte, sich zu vergleichen. Also dass man da immer so die anderen sind viel besser und ständig da irgendwie so Bilanz zieht. Ich glaube, das hilft einem nicht. Aber auch darüber reden, also dass man eben auch dazu steht, okay, das weiß ich jetzt vielleicht nicht, dafür weiß ich vielleicht was anderes. Und ich bin eben drauf gekommen, dass dadurch, dass man dann sich austauscht mit anderen, mit denen spricht, ja, dass man drauf kommt, dann, der weiß das vielleicht genauso wenig wie ich, aber vielleicht können wir uns zusammentun und das gemeinsam lösen. Oder vielleicht weiß der andere etwas, was ich nicht weiß, aber dafür weiß ich etwas, was der nicht weiß und kann denen helfen. Also ich glaube, reden ist in dem Fall vielleicht doch ganz gut.
Ja, dass ich mit den Leuten reden, damit man merkt, dass die anderen die gleichen Trotteln sind, wie man selber, jetzt einfach gesagt. Oder beziehungsweise, dass man eh auch erstaunlich viel weiß, mehr als man selber glaubt, wenn man mit anderen redet, weil dann stellt man fest, okay, der weiß das nicht, aber ich weiß das, ich kann es dem erklären. Ja, das ist dann auch wieder etwas, was sieht, dass man mehr weiß. Und das war auch ein Tipp, der auch in dem Lila-Podcast vorkam, dass man sich tatsächlich irgendwie auch mal, sich aktiv dran erinnert, wenn man wirklich was gut hinbekommen hat, dass man sich das aufschreibt oder so, weil man neigt auch dazu, sich eher an die Sachen zu erinnern. Ja, wenn es einem dann schlecht geht, dann oder man Zweifel hat, dann erinnert man sich an Situationen, wo es einem früher schlecht gegangen ist, oder man früher gezweifelt hat, aber nicht an die, wo es einem gut gegangen ist. Und wenn man das irgendwo aufgeschrieben hat, dann hilft es einem vielleicht. Also
ja, das auf jeden Fall. Und genauso gut aber auch zu hören, wenn dann dieses Imposter-Phänomen auch wieder zuschlägt. Also wenn man dann merkt, oh, da habe ich jetzt wieder diesen Gedanken, wo ich mich da jetzt entschuldige oder selber schlecht mache, wo es jetzt nicht angebracht ist, dass man das auch bemerkt. Also wenn man dann wieder in diese Situation kommt, dass man sich dem auch bewusst wird und das dann vielleicht abschaltet und dann sagt, okay, das passt jetzt eigentlich nicht.
Ja, also es kann einen sehr zurückhalten und gerade die Frauen hält sehr zurück. Wenn man sich anschaut, was für Männer rumlaufen, die eigentlich keine Ahnung von dem haben, was sie tun, aber trotzdem irgendwo, keine Ahnung, Bundeskanzler sind oder sonst irgendwas in der Art, ja.
Ja, das stimmt. Ich habe im beruflichen Umfeld, ich habe so viele Teamleiter und Chefs gehabt, die wirklich Pfeifen waren. Also ich kann es jetzt gar nicht anders sagen, weil das wirklich so, wo ich mir denke, wie haben die es geschafft? Ja? Ja. Aber zum Teil ein Selbstbewusstsein hatten, kann man sich noch was abschauen.
Das ist das Gegenteil vom Imposter-Syndrom. Ja. Da denkt man sich, ich bin super, obwohl man eigentlich keine Ahnung hat. Das ist quasi das andere Extrem.
Habe ich im Feld schon gesehen und erlebt.
Hört euch den Podcast an, den wir verlinken, die Folge des Lila-Podcast, wenn ihr auch mehr darüber wissen wollt oder wenn ihr selbst vielleicht schon bei euch festgestellt habt, dass ihr solche Gedanken habt, dass ihr nicht so gut seid wie andere oder so. Das ist oft nicht der Fall und da sollte man drüber Bescheid wissen. Ja.
Einfach Mut haben, ja.
Genau.
Dann und Vertrauen zu sich selbst und seinen Stärken.
Genau. Und redet mit anderen Leuten.
Genau. Das ist immer gut.
Passt. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Ah, ja. Schwieriges Thema.
Ja. Aber ich kann auch hier noch.
Gut darüber zu reden, auf jeden Fall.
Und ich kann auch hier nochmal, also ich habe es jetzt vorhin schon empfohlen, aber ich kann es hier nochmal empfohlen. Ich verlinke auch den Lila-Podcast darüber nochmal. Der fand ich sehr, sehr gut erklärt dort. Auch die wissenschaftliche Forschung zu dem ganzen Phänomen. Also ich habe auch schon ein bisschen was drüber gewusst, aber ich habe dann erst festgestellt, dass ich sehr, sehr, sehr viel nicht weiß über das Thema und war froh, diese Folge gehört zu haben. Also hört euch die bitte nochmal an, weil das auch man merkt oft erst dann, dass einen dieses Thema auch betrifft, wenn man von anderen hört, dass das Phänomen existiert.
Ja, genau. Und dann denkt man sich plötzlich, aha, verstehe, das ist etwas, was andere Leute auch haben und was es gibt. Und in Wirklichkeit ist das ja etwas, was die meisten Leute haben.
Ja,
also laut Statistik ist es irgendwie ein bisschen mehr als die Hälfte der Leute, die das betrifft oder die dieses Gefühl gut kennen. Und was mit der anderen mageren Hälfte schiefläuft, weiß ich auch nicht. Also ich würde sagen, das ist eher das psychologische Problem oder Problem, die Condition ist eher das, dass man das nicht hat, ne? Dass sich das nie fragt. Und es geht jetzt nicht so sehr darum, dass man sich fragt oder dass man sich denkt, ich weiß da was nicht oder so. Ne? Und manchmal ist es ja auch wirklich so, dass man Dinge nicht weiß, weil man von einem Gebiet keine Ahnung hat und dass man sich da fehl am Platz vorkommt, quasi zu Recht. Aber problematisch wird es natürlich dann, wenn man sich wo fehl am Platz vorkommt, wo man sehr wohl hingehört. Ja, und dass man dann trotzdem dieses Gefühl hat und dass es persistent ist, ja, dass es einen verfolgt und begleitet über verschiedenste Bereiche seines Lebens hinweg und dass man sehr oft dann das Gefühl hat, ich gehöre da nicht hin und irgendwann muss doch da jetzt jemand draufkommen, dass ich da überhaupt nicht hingehöre. Ja. Und das kann ein wirklich sehr starkes, sehr unangenehmes Gefühl sein. Und ich kenne das sehr gut.
Ja, also.
Das ist etwas, mit dem ich mich auch schon seit ein paar Jahrzehnten intensiv befasse. Und das ist wirklich so, dass es wirklich hilft, wenn man sich vor Augen hält. Everybody is an imposter. Ja, es ist einfach, jeder ist irgendwie fehl am Platz hier. Und vor allem, wenn es um die Wissenschaft geht, Wir bewegen uns da in einem Territorium, wo wir alle auf dünnem Eis sind. Und die anderen kochen auch nur mit Wasser.
Ja, eh. Es ist halt dann immer das Problem, wenn so, ich würde jetzt nicht sagen, die beiden Extreme aufeinandertreffen. Ja, aber wenn, sagen wir mal, das, wie du gesagt hast, weit verbreitete im Gefühl, dass man selbst weniger weiß, als man wirklich weiß, dann auf Menschen trifft, auf die das auch zutrifft, die das halt dann auf die andere Art kompensieren. Also die halt dann rumlaufen und irgendwie so tun, als wüssten sie alles, obwohl sie es eigentlich gar nicht wissen. Also das ist ja dann das andere pathologische Extrem dieses Zustands.
Und Dunning-Kruger heißt das.
Ja, nein, jetzt fängst du
auch
damit an.
Trump-Effekt könnte man es auch nennen.
Ich habe extra den Dunning-Kruger-Effekt, habe ich mit Evi auch drüber geredet, aber habe es dann rausgeschnitten, weil es zu kompliziert geworden wäre, weil dieser Dunning-Kruger-Effekt so oft falsch interpretiert wird. Also da ist man sich sogar mittlerweile halbwegs sicher, dass die Daten damals eigentlich nicht aussagekräftig genug waren, sondern falsch interpretiert worden sind. Also das Phänomen an sich, dass Leute rumlaufen und erzählen, sie wüssten, obwohl sie es nicht wissen, gibt's natürlich. Aber dieses Dunning-Kruger-Dings, das wird fast immer falsch interpretiert und die Datenlage ist auch nicht so gut, dass man da was ableiten könnte. Also da muss man ein bisschen aufpassen mit dem Ganzen. Aber ja, aber natürlich, dass Leute rumlaufen und erzählen, so tun als, oder vielleicht sogar glauben, sie hätten mehr Ahnung, als sie haben, die gibt's natürlich. Und ja, ich glaube, wir leben in einer Welt, in der die bevorzugt werden gegenüber denen, die dann vielleicht selbstkritisch oder zu selbstkritisch sind.
Na sicher, weil das auch, wenn man kritisch ist oder selbstkritisch ist, das bewirkt ja, dass man sich dann, dass man weniger da ist, ja, sondern sagt, man zeigt dann nicht auf und sagt, ja, ich mach das. So, man nimmt sich zurück. Und klar, wenn man sich zurücknimmt, dann ist man weniger präsent. Und drum, das ist auch das, was auch extrem wichtig ist, wenn man dieses Gefühl kennt, sich dessen bewusst zu werden, wenn du es nicht machst, macht es jemand anderer. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass diese andere Person auch nicht mehr weiß als du. Und ganz im Gegenteil. Also dann drängen sich die Leute vor, die dann immer sich vordrängen und überbleiben. Und das sind wo wir nicht so wollen, dass die sich vordrängen, sondern ganz im Gegenteil. Man sollte die Leute, die sich unsicher sind, wesentlich mehr unterstützen und pushen. Ja, und das ist ja auch, ich meine, das hängt auch mit dem zusammen, worüber wir letztes Mal geredet haben, mit der Wissenschaftskommunikation und mit diesem Science Capital. Das ist ein soziologisches Phänomen, ein Effekt, der ist ja bekannt, ja, seit langer Zeit. Das ist, Bourdieu und kulturelles Kapitaltheorie, quasi, dass es darauf ankommt, wo du dich wohlfühlst und wo du herkommst und dass das quasi deine Rolle und deinen Pfad auch bestimmt, dort, wo du hingehst und wo du sein willst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du da nicht hingehörst, weil deine soziale Rolle eine andere ist, dann hemmt dich das extrem und genau darum geht's. Und darum betrifft das auch Frauen ein bisschen mehr als Männer. Es ist ja auch so, dass es natürlich auch sehr viele Männer betrifft, ja, aber es betrifft Frauen mehr als Männer, weil es da um Rollen geht, die quasi in der Öffentlichkeit stehen zum Beispiel. Ja. Oder in der Wissenschaft, gut, da hat man als Frau oft das Gefühl, dass man da nicht hingehört, ja. Und aber es auch zum Beispiel in der Politik, ja, oder alles, was mit irgendeinem Rollen, die irgendeine Macht oder eine Bedeutung oder einen sozialen Status haben, da ist es ein bisschen schwieriger für Frauen, weil das in der Gesellschaft quasi eine lange Geschichte hat, dass das so nicht vorgesehen ist, beziehungsweise man hat selber das Gefühl, dass das so nicht vorgesehen ist für einen oder so, ja. Und das ist so stark verwurzelt, dass das oft natürlich total unbewusst stattfindet in einem selber.
Ja, ich kann das, wie gesagt, also die Geschichte mit, da ich keine Frau bin, kann ich jetzt zumindest bewusst nicht, also ich kann schon nachvollziehen, dass es Situationen gibt, wo Frauen sich nicht, wie du gesagt hast, also dieses Zuhause fühlen, weil halt, wenn in der Wissenschaftswelt da irgendwie alles nur Männer sind, klar, dann ist man zwangsläufig dann in einer Position, wo man sich fehl am Platz vorkommt, obwohl man es eigentlich gar nicht ist. Aber ich kenne es zumindest aus einem anderen Kontext. Also wenn ich zum Beispiel Vorträge halte, also wenn ich halt die ganz oft halt auch an Unis, an wissenschaftlichen Einrichtungen, an Volkshochschulen, wissenschaftlichen Vereinen, da fühle ich mich sehr, sehr zu Hause. Aber ab und zu halte ich auch mal Vorträge bei Veranstaltungen, wo ich mich eigentlich überhaupt nicht zu Hause fühle. Das sind dann vielleicht irgendwie so Firmen-Events, ja, oder hier irgendwie andere dann irgendwie die Firma so und so macht, irgendwie die große Veranstaltung und dann soll ich da irgendwie ein bisschen was so vorm Abendessen zur Auflockerung über Astronomie erzählen. Mache ich natürlich auch gern, ja, weil wir erzählen allen gern über Astronomie, aber dann ist das irgendwie hier, dann bin ich beim Treffen der, ist jetzt ein fiktives Beispiel, ja, hier irgendwie bei der großen Kanzlei so und so, wo sich irgendwie 500 Rechtsanwälte und Rechtsanwältinnen treffen und da denke ich mir auch, meine Güte, was ist das? Und ich habe da irgendwie, ich meine, ich fühle mich dann jetzt irgendwie nicht gehemmt, davon Astronomie zu erzählen, aber ich kenne wirklich das Gefühl, ich kann da nicht hin und ich will da auch wieder weg und ich will da eigentlich jetzt gar nichts sagen, was dann vielleicht auch, vielleicht wäre es auch jetzt für meine eigene persönliche Situation und Karriere besser, ich würde mich da ein bisschen so ja rein networken, weil ja, schadet nichts, wenn man einen Haufen Rechtsanwälte kennt. Und dann.
Und das ist auch der Grund, warum sich diese Strukturen, warum sich irgendwie Macht- und Einkommensstrukturen und so weiter in unserer Welt so fortpflanzen, wie sie es tun. Weil man, also Seilschaften und bla bla bla, eh klar, das auch, ja. Aber man möchte dort gar nicht sein, ja, wenn man das Gefühl hat, dass man dort nicht hingehört. Und das ist problematisch. Also es geht nicht nur um die Selbstbeschränkung, sondern auch um das, was das für die Gesellschaft bedeutet, ja, für die gleichen Möglichkeiten, die wir allen Leuten in der Gesellschaft zur Verfügung stellen wollen, ist das ein riesiges Problem. Und dessen muss man sich bewusst werden, auch individuell, weil man sich sonst da einfach auch nicht hineinwirft, wie du sagst. Ja. Und das hat für uns alle eine Konsequenz. Ja. Wenn da immer die gleichen Leute bleiben und vor allem auch nicht vielleicht jetzt die da den besten Job auch machen. Ja. Ja. Also stellt euch eurem Imposter, ja, als wenn man dieses Gefühl hat, muss es einem bewusst werden, dass das nicht weggeht, das bleibt, okay, man muss sich damit anfreunden, man muss irgendwie ihm die Hand schütteln und sagen, ist okay, ja, aber du gehörst da auch nicht her, ja, ich gehöre da her, und dann aber sich damit nicht sich denken, das muss doch irgendwann einmal weggehen und nur wenn es weg ist, bin ich dort, wo ich wirklich hingehöre, nein, ja. Es ist, wenn man dieses Gefühl hat, wird es bleiben. Es sei denn, man macht wirklich nie was Neues. Und das ist natürlich eigentlich auch nicht das, was man will, oder?
Genau. Und immer wird offen mit anderen drüber reden, weil dann stellt man fest, dass die anderen genauso Trottel sind wie man selber.
Genau. Das sind alles Idioten. Oder genauso gut wie man selber. Ja, also genau. Ja. Ganz wichtig.
Ja, aber es ist ein wichtiges, also gerade wenn man eben so einer Situation ist, dass man vielleicht irgendwie ein Studium nochmal neu beginnt, was ja, ich weiß ja auch in der Hörerschaft sagen muss, dass ja immer wieder mal Leute, dass sie das wirklich machen, dann ist das natürlich eine Situation, wo einen das ganz noch besonders hart trifft, weil dann ist man auch aus anderen Hinsichten Außenseiter als oder nur, weil man halt vielleicht eine Frau ist im Studium oder sonst was, und dann kommen noch ganz viele andere Aspekte mit dazu. Also dann trifft es einen vielleicht ganz besonders hart und dann sollte man sich dann noch besonders bewusst sein, dass es da meistens keine Grundlage gibt dafür.
Na, schön, dass ihr das Thema gewählt habt, finde ich
gut. Ja, ich fand, wie gesagt, ich kann noch zum letzten Mal, höre ich wirklich den Lila-Podcast zu diesem Thema an. Ich habe den wirklich sehr, sehr beeindruckend gefunden. Ich habe da sehr viel gelernt. Also hört euch das auch an. Macht das.
Ich höre es mir auf jeden Fall auch nochmal an. Sehr kann gut. Nie schaden.
Ja, gute Idee. Ja, dann.
Na gut, dann sind wir am Ende angelangt, oder? Wir müssen uns noch bedanken.
Genau, bedanken und bewerben.
Verstehe. Soll ich bedanken?
Bedank du und ich bewerbe, oder? Jawohl.
Sehr gut. Okay, wir bedanken uns recht herzlich bei euch, die ihr uns regelmäßig zuhört, die ihr uns nette Nachrichten mit freundlichen Worten schickt. Und wir bedanken uns aber auch ganz explizit bei den Leuten, die uns finanziell unterstützen. Wir bekommen ja, wie gesagt, wie wir schon jetzt da öfter erwähnt haben, für diesen Podcast kein Geld, auch nicht von irgendeiner Plattform, für die ihr vielleicht Geld zahlt. Da kriegen wir nichts davon, sondern wir sind einzig und allein durch eure freundlichen Spenden finanziert. Und es gibt ein paar Möglichkeiten, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt, und zwar über PayPal. Und das haben seit dem letzten Mal ein paar Leute gemacht. Herzlichen Dank an Christian, an Marc, an Marcel, an Hauke, Sabine und Matthias.
Dankeschön.
Und dann gibt es auch noch Möglichkeiten, uns regelmäßige Spenden zukommen zu lassen. Also ihr könnt uns natürlich auch regelmäßig über PayPal unterstützen, aber es gibt die Möglichkeit, eine Art Abonnement abzuschließen. Und da haben wir dann natürlich eine gewisse Art von Planungssicherheit, sagen wir mal, aber es ist es ist uns auch recht, wenn ihr uns regelmäßig einmalig quasi unterstützt. Ja. Man kann uns mit so einem Spenden-Abo bei Steady oder Patreon unterstützen. Und das haben seit dem letzten Mal über Steady hat das Anja gemacht. Herzlichen Dank, Anja.
Dankeschön.
Und das war's.
Ach so. Ja, eine Option ist noch offen. Man kann uns auch einmalig sehr, 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 sehr viel Geld geben. Das geht auch. Nur falls jemand eine Million rumliegen hätte oder sowas, das geht dann irgendwie einmalig, muss man kein Abo machen, einfach einmal die Million einfach überweisen und dann freuen wir uns auch sehr.
Okay, aber dann muss ich ja Umsatzsteuer zahlen, wenn mir jemand eine Million überweist.
Ja, na gut, aber das könnte man da vielleicht in Kauf nehmen, oder? Schaffen.
Dann bin ich nicht mehr Kleinunternehmerin. Ja, sehr gern, nur her mit der Million.
Ja, also dann bedanken wir uns, also danke für die Spenden und dann, bevor ich zu den Veranstaltungsankündigungen komme, bedanke ich mich auch nochmal, weil ich habe ja auch hier die Hörerschaft gebeten, bei dem Podcast Award abzustimmen, für den mein anderer Podcast Sternengeschichten nominiert war. Und das haben offensichtlich ausreichend viele Menschen getan, denn ich habe diesen Award tatsächlich gewonnen und mich sehr darüber gefreut. Wow, Dankeschön.
Herzlichen Glückwunsch, Florian. Das war, muss ich sagen, mehr als nur verdient. Dankeschön. Endlich mal.
Ja, also ich, Preisgeld habe ich keins bekommen, aber es war trotzdem schön, dass ich mache es ja nicht wegen dem Geld, sage ich jetzt mal. Ja, eigentlich wollte ich reich und berühmt werden damit, aber es freut mich.
For death and glory, nein. Oder wie war das?
Genau, ja, das ist so. Nein, für Tod und Ehre war es nicht der Plan. Nein, ich wollte den Menschen was über Astronomie erzählen und das haben ausreichend viele haben mir zugehört, dass ich jetzt diesen Preis gewonnen habe. Vielen Dank dafür. Dann kann man uns wieder in der Öffentlichkeit sehen. Hoffe ich mal, dass die Corona-Situation nicht wieder alles zum Stillstand gebracht hat. Kann man ja nie wissen. Kurzer Einwurf aus der Zukunft. Natürlich hat Corona wieder alles durcheinander gebracht. In Österreich herrscht mittlerweile Lockdown. Das heißt, viele der Veranstaltungen, die wir jetzt ankündigen, werden nicht stattfinden. Ganz besonders nicht die morgen stattfinden hätte sollen. Und auch bei allen anderen Terminen, die wir ankündigen, bitte informiert euch nochmal auf der Homepage der Veranstaltungslocation und schaut nach, was dort steht. Denn wir können selbst aktuell nicht nachvollziehen oder vorhersagen, was in welcher Form, wie und überhaupt stattfinden wird. Tut uns leid. Und jetzt wieder zurück in die Vergangenheit. Wie schaut es bei dir aus? Wann bist du hier so Ende November, Anfang Dezember irgendwo in der Öffentlichkeit?
Wo bin ich in der Öffentlichkeit? Ich habe wieder ein paar Schultermine und ein paar private Sachen. Wenn ihr euch den privaten Weltraum nach Hause holen wollt, hello@publicspace.at, bucht mich. genau, ich werde dann auch noch so ein paar Mal so im Radio und so weiter zu hören sein in der nächsten Zeit. Und die nächste öffentliche Veranstaltung ist die Science Busters Bauern-Silvester-Show am 30. Dezember.
Ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Schon gespannt, was dann passiert.
Genau.
Ja, bei mir gibt es auch nicht wahnsinnig viel in den nächsten Wochen. Also es gibt für die ganz kurz entschlossenen morgen die Verleihung des Heinz Oberholmer Awards für Wissenschaftskommunikation im Wiener Stadtsaal mit Mighty Nguyen Kim und den Leuten vom Corona Update Podcast, die dort den Preis des letzten und des diesjährigen Jahres entgegennehmen werden. Also falls es noch Karten gibt, könnt ihr mal schauen, ob ihr noch Karten kriegt und vorbeikommt. Ansonsten werde ich mit den Science Busters am 3. und 4. Dezember im Wiener Stadtsaal auftreten. Dort spielen wir unsere Global Warming Party Show. Und danach ist bis zur nächsten Podcast-Folge, glaube ich, nichts mehr. Am 9. Dezember sind wir in Linz. Danach kommen wir, glaube ich, nach Dorfen in Bayern, nach Ingolstadt in Bayern. Dann sind auch noch so ein paar so Global Warming Party Shows. Und dann ist ja Bauernsilvester. Da freue ich mich schon sehr drauf, dass ich mit dir mal gemeinsam auf der Bühne stehen kann. Hast du den Dirndl schon ausgepackt?
Also ich bin ja immer freudig bei neuen Projekten dabei, aber in ein Dirndl kriegst du mich nicht. Sorry.
Ist ja nicht meine Idee. Das Martin Puttigam hat gesagt, wir feiern Bauernsilvester und im Bauernsilvester muss man Tracht tragen.
Ja, aber hat er das meint er nicht ernst?
Ich glaube schon. Oder? Schau dir die Ankündigung an. Da sind wir schon gefotoshoppt.
Ich habe ja gestern mit ihm geplaudert und den Dresscode hat er mir nicht verraten. Also
ja, vielleicht will er dich
damit. Ich tue so, als würde ich es nicht wissen.
Ja, ich hab jetzt schon eine Tracht besorgt. Das ist gar nicht der Einzige, der da rumläuft.
Ja, aber du bist ja Kremser. Du gehst ja sowieso immer in deiner Tracht durch die Gegend, oder?
In meinem Leben noch keine Tracht angehabt.
Weiß-rot kariert und Knickerbocker.
Ja, ja. Na, ich habe noch nie. Ja, gibt es keine Simmeringer Tracht?
Wahrscheinlich schon, aber dass die das Pfeil, das Messer da einstecken.
Naja. Wir werden auf jeden Fall.
Nein, reden wir nicht drüber.
Wir werden auf der Bühne stehen und wir werden vermutlich Kleidung anhaben, also kommt vorbei und es wird auf jeden Fall lustig, egal was
nicht
wir anhaben.
Nicht so wie der Woody, nur eine Krawatte.
Ja. Wir freuen uns schon.
Wir freuen uns auf jeden Fall.
Dann.
Und auch danke fürs Zuhören. Wir freuen uns auch jedes Mal, dass ihr uns wieder zuhört.
Ja, das
und,
tun
wir. Hoffentlich auch das nächste Mal wieder.
Dann macht es gut und bis bald.
Bis dann.
Ja, fangen wir einfach mal
so
an.
So ist halt einfach, ja. Gut. Okay. Dun, 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 dun,
dun, dun, dun, dun, dun. Du kannst mir leider keine Dunk-Dunk machen, weil du das redest, kriege ich das wieder nicht raus aus dem Schnitt.
Nein, ich habe nur zur Einstimmung.
Ach so, okay.
Habe ich eh aufgehört, jetzt hättest du sagen sollen.
Ja, nein, ich werd das rausschneiden und dann in Zukunft immer einspielen als neues Intro.
Dun, dun, dun. Oh Gott.